This is Donovan Dijak, and you can feast your ears on Wrestling Talk Radio.
Hallo und ein herzliches Willkommen bei uns im Wrestling Talk Radio. Ihr bekommt mal wieder eine Review auf die Ohren und wie ihr es dem Titel schon entnehmen könnt, steht heute mal wieder NXT an, nämlich Takeover in Your House 2021. Gab es letztes Jahr schon, hat mich sehr gefreut. Wie ihr wisst ja bestimmt, die treuen Hörer, ich bin großer In Your House Fan, auch wenn die Events damals nicht so geil waren eigentlich so unterm Strich, aber das hat irgendwie so ein gewisses Feeling gehabt, was immer sehr viel Spaß gemacht hat. Und NXT hat letztes Jahr mal ausgepackt aus der Mottenkiste. Fand ich schon nicht schlecht. Und dieses Jahr haben sie sich gedacht, gut, machen wir auch dieses Jahr wieder. Ich fand's gut. Ob die Show jetzt wirklich das gehalten hat, was es hätte sein sollen und ob es überhaupt eigentlich ein Takeover-würdiger Event war, das hört ihr jetzt die nächsten 30 Stunden. Nicht, gar nicht besser. Wir versuchen uns heute etwas kürzer zu halten. Und ich hole mal meine Gäste natürlich erstmal ins Boot, bevor ich hier weiter quatsch. Das ist zum einen die Nicole.
Lutscher, 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 ihr Lutscher.
Nicole entfernen aus dem Gespräch. Heute nur ein Gast bei mir, der Philly.
Hola. Ja.
Der Chat von Skype hat mir noch irgendein Lucha Underground Chat wieder hier reingespult und die Survivor Series von 2018 und keine Ahnung, was da für Chats aufgetaucht sind nach dem Skype-Update. Ja, nur gut. Gute und Grüße würde ich dann mal sagen.
Ja, gute zurück. Wie geht's euch denn? Haltet ihr die Temperaturen aus oder seid ihr schon weggeschmolzen?
Ich mag solche Temperaturen nicht. Ich bin der Mensch bis 25 Grad und bitte nicht weiter.
Ja, geht mir ähnlich. Ich habe ja einen Bürojob und einen ohne Klimaanlage. Das macht natürlich besonders Spaß bei den Temperaturen, aber naja. Ich will nicht zu viel meckern, aber es ist schon anstrengend. Philly, bist du eher der Sommertyp oder eher der winterliche, kühle Typ?
Nee, also ich mag warme Temperaturen schon sehr oder heiße Temperaturen. Ich habe ja auch den Vorteil, dadurch, dass ich im Kindergarten arbeite, bin ich ja sehr, sehr viel draußen. Das ist natürlich dann schon angenehm, aber da ich am Sonntagnachmittag meine zweite Impfung hatte, also meine zweite Corona-Impfung, haben mir tatsächlich die Hitze jetzt heute und gestern schon ein bisschen, ja, Schwierigkeiten bereitet. Heute hatte ich auch echt einen stressigen Tag, aber ja, ich freue mich dann immer eigentlich, wenn die Sonne untergeht. Ich bin ja eher so der Nachtmensch und wenn es dann, ja, kühl ist, aber immer noch warm genug, dass man auf dem Balkon sitzen kann. Das finde ich immer herrlich.
Ja, kannst du Nicole die Hand geben? Die hat auch ein bisschen Probleme mit ihrer Zweitimpfung. Die ja, ist auch etwas zerbröselt.
Für 4 Tage. Ja. Na gut, aber jetzt haben wir es geschafft und dann.
Ja.
Ja, ihr habt es geschafft. Ich warte noch auf meinen Termin. Mal gucken, wann es soweit ist.
Bist du einfach zu gesund.
Womöglich, wobei ich schon spekuliert habe, ob ich nicht vielleicht schon mal Corona hatte zwischendurch, aber ich habe mich halt auch nie testen lassen, wirklich. Also, wenn ich es hatte, habe ich es auf jeden Fall gut überstanden. Aber man weiß es nicht. Ich warte nach wie vor auf meinen Impftermin, Hausarzt oder Impfzentrum. Irgendeiner wird sich schon demnächst mal melden bei mir und dann werde ich meine Erst- und Zweitimpfungen auch mal hinter mich bringen. Aber ja, momentan geht es mir gut. Nur es ist etwas zu heiß. Ich bin auch eher der kühlere Typ. Okay, das war jetzt genug mit Smalltalk und Corona. Gehen wir mal zum Fußball. Nee, Spaß.
Wir gehen jetzt mal zum Trinken über. Prost an alle.
Wir machen jetzt erstmal eine Trinkpause beim Fußball. Nee. Wir sind hier im Wrestling Talk Radio. Also reden wir auch über Wrestling. Eben NXT Takeover in Your House. Es hat sich jetzt herausgestellt, es gab ein Pre-Show-Match, was Also die Kickoff gibt es auf dem Network zu sehen, aber das Match gab es offiziell dann nicht im Kickoff zu sehen, sondern es gab es dann auf YouTube. Das haben wir jetzt im Off-Talk festgestellt. Ich weiß nicht, Nico, hast du es eigentlich gesehen, das Match? Weil ich habe es nicht gesehen.
Nee, ich hatte eigentlich auch extra die Pre-Show, wollte ich mir angucken, habe es mir auch angeguckt und habe dann erst dann beim Bericht lesen, so hier, da ist noch ein Match. Und dann denke ich so, hä? Und dann muss ich natürlich gleich einen Jan anschreiben, ist so, hier, ich, 3 Punkte her und so, wegen unserem Kicktipp. Und er dann so, hä, da ist doch gar kein Match. Und ja, und dann sage ich, ja gut, guck ich mir das nochmal durch. Naja, gut, halbe Stunde und das Match war wirklich nicht da. Ja, sie haben es halt nur auf YouTube veröffentlicht, aber in der Pre-Show selber, die auch nur eine halbe Stunde ging, war es nicht mit dabei, obwohl das Match eigentlich nur 7,5 Minuten ging. Keine Ahnung, warum man das jetzt so gemacht hat. Also Pre-Show war halt nur Hype-Video von Teddy und ja, wie der Million-Dollar-Man zum Million-Dollar-Man geworden ist, halt noch alte Bilder, halt noch aus alten Tagen, hat man halt viel gezeigt und so. Und dann halt die Women's-Titelfehde halt noch in den Hype-Videos. Den Three-Way hat man halt noch ein bisschen die Hype-Videos gezeigt. Martinez und Xia Li und den Main-Event. Und damit war die Pre-Show halt nach einer halben Stunde fertig.
Ja, also ja. Standard. Um aufs Match zu kommen, es gab Sarai und Zoe Stark gegen den Robert Stonebrand in Form von Aliyah und Jesse Kamea. Ich glaube, die beiden haben noch nie irgendein Match in der WWE gewonnen. und Sarai ist natürlich das neue Stardom-Girl, was man verpflichtet hat. Gab es ja bei der letzten Takeover wurde die ja vorgestellt, die ist jetzt auch nach wie vor unbesiegt, hat jetzt ein paar Matches gehabt in den Weeklies, aber ist momentan noch in keiner großartigen Story jetzt verwurstet, also die hat, glaube ich, ein Match gegen Zoe Stark auch, das hat sie auch gewonnen, die beiden sind jetzt ein bisschen Tag-Team, aber mal gucken, wann sie ihre erste Story dann bekommt, mal sehen, Io Shirai ist ja zurückgekehrt, wäre schon ganz nett, dass man die beiden vielleicht mal gegeneinander antreten lässt, aber man kann ein bisschen träumen. Philipp, hast du das Pre-Show-Match auf YouTube, das gab es auf YouTube auf dem WWE-Kanal zu sehen, zufällig gesehen?
Nee, gar nicht, weil ich habe die Show angeschaut, also Pre-Show habe ich angeschaut und dann die Show angeschaut und seitdem war ich gar nicht mehr auf irgendwelchen, einfach aus Zeitgründen, war ich gar nicht mehr auf irgendwelchen News-Seiten. Das heißt, ich habe jetzt gerade die Card das erste Mal auf mit den Ergebnissen, weil, ja, ich muss mir die Ergebnisse ja nicht durchlesen, wenn ich die Show gesehen habe und sehe jetzt auch da Dark Match irgendwie, dass da was war. Also ja, nein, habe ich nicht
Monet
gesehen.
Ja, Frankie Monet hat sich halt noch eingemischt nach dem Match, weil natürlich der Robert Brent wieder mal verloren hat. Und Robert Stone Brent so rum halt, ja. Und wer natürlich halt darüber halt Witze reißen musste, war halt Frankie Monet. Deswegen habe ich das ja auch dann erst gerafft, weil ich das auf Twitter dann gesehen habe, wie sie dann halt zum Robert Stone Brand halt gegangen ist und so, ihr habt wieder verloren und tralala. Und ich so, hä, von was redet die denn jetzt? Ja. Also auch auf Twitter und in den ganzen Social Medias hat man es halt so halt beworben, aber in der Pre-Show hat man gar nichts davon gezeigt. Ja.
Host, leite uns.
Ist er noch da überhaupt, der Host? Oder ist er weg?
Scheint weg zu sein. Sieht so aus, als ob er weg ist. Dann würde ich sagen, machen wir einfach weiter mit dem ersten Match des Abends, oder? Der wird ja sicherlich gleich wieder kommen.
Ja, hoffentlich.
Also, eine gewisse Naomi Fox hat hier den Abend eröffnet mit ihrem Song In Your House. Mein Gott, das ist halt irgendwie Live-Pop, ne? Ja, da sind Nick und ich wahrscheinlich die falschen Leute für. Ja. Falls die irgendjemand kennt, ja, Naomi Fox war auch da. Und dann kam dieses erste Match mit der durchaus besonderen Stipulation, dass es ein Trios-Match oder ein Six-Man-Tag-Team-Match war und North American Championship und NXT Tag-Team-Championship beide zu verteidigen waren oder wechseln konnten. Alex wird sicherlich gleich wieder da sein, hat jetzt gerade geschrieben, dass sie rausgehauen hat. Ja, die Titelverteidigung, beide haben funktioniert. Bronson Reed und MSK haben das Ding gewonnen gegen Legado del Fantasma. War, denke ich, auch so zu erwarten, weil ja, beide Bronson Reed und MSK relativ kurz den Titel erst haben. Und ich glaube, bei Legado del Fantasma hätte das auch ein bisschen, ja, nicht so viel Sinn gemacht. Das wäre auch schon ziemlich überpowered gewesen. Und zurzeit werden Bronson Reed und MSK ja auch ordentlich gepusht.
Echt?
Gut, was?
Echt? Ich habe 2 Siege getippt, weil ich sie eigentlich sehen wollte, obwohl ich wusste, das wird nicht passieren. Ich habe hier wirklich auf, Legado del Fantasma getippt.
Ja, also, dass man es sehen will, ist ja auch gar nicht verwerflich bei Legado del Fantasma, weil vor allem Santos Escobar ist ja ein Hammer-Typ, also gefällt mir auch wirklich sehr, sehr gut. Ich meine, wir beide, ja, wir haben da ja schon unsere feuchtesten Lucha-Dreams mit ihm gehabt, früher bei Lucha Underground. Aber dass sie es tatsächlich machen, hätte mich sehr überrascht. Deswegen, war mir persönlich jetzt eigentlich klar, dass es hier die Titelverteidigung gibt. Aber gut, Bronson Reed gegen Santos Escobar in einem Singles-Match für die nahe Zukunft, könnte ich mir zum Beispiel sehr, sehr gut vorstellen. Also da hätte ich auch Bock drauf. Nick, möchtest du was zum Match selber sagen?
Ich weiß gar nicht, wer von den Kommentatoren... wer waren überhaupt die... Ah ja, genau, Big Joseph, der geht mir echt auch auf den Senkel. Aber ich glaube, der war derjenige, der dann irgendwie gesagt hat, Speed Demons oder was? Wade Barrett? I don't know, aber das fand ich ganz witzig. Das Match war halt jetzt... hat sich gegenüber dem NXT-Match, wo sie sich ja schon eigentlich gegenüberstanden, halt auch nicht großartig irgendwie unterschieden. Es waren auch nur 13 Minuten. Der Michinoku-Driver von Escobar gegen Reed, den fand ich natürlich schon schön anzusehen. Ja, und Escobar macht eigentlich wieder den gleichen dummen Fehler und schnappt sich dann irgendwann draußen in den Titel und ja, ist meiner und meiner und bla und bla und bla. Und wird halt von Reed wieder durch die Barrikade, wie schon bei der NXT-Show, gerammt, sodass dann halt die Schützlinge von Escobar sich wieder mal, wie schon bei der NXT-Show, ablenken lassen. Und dadurch das Match halt verlieren, indem Reed halt mit dem Tsunami Mendoza, glaube ich, war es, gepinnt hat. Ich fand's schade, weil die Legado-Gruppierung sich jetzt zum zweiten Mal eigentlich so ablenken lässt und sie wirken dadurch halt dann schon wie so ein paar harmlose Deppen. Und wie gesagt, das Match hat sich jetzt gegenüber dem NXT-Match nicht wahrlich unterschieden. Es wäre natürlich eine Überraschung gewesen, wenn sie die Story halt jetzt hier gewonnen hätten. Weil ich finde, man könnte die Story dann durch den Sieg der Heel-Gruppierung schon auf einen neuen Level heben. Aber ich fand, das war halt 0815 Storytelling. Die Heel-Gruppierung wirkt halt jetzt schon wieder leicht begraben, muss ich sagen. Und ich weiß halt nicht, wie man sie da jetzt wieder ein bisschen rausholen will. Santos Escobar gegen Reed einzeln zu bringen, okay, kann man dann halt noch ein bisschen weiterziehen. Aber irgendwann muss halt auch für die Gruppierung irgendwann mal auch was zu Buche schlagen, weil sonst haben wir das, was wir in einigen Ligen haben. Die sind natürlich dann immer die Deppen und kriegen eigentlich gar nichts in die Hand und das will ich dann irgendwann auch nicht mehr sehen. Aber das Match war okay, aber fand ich jetzt nicht besonders. Ich fand das Match bei NXT sogar noch ein Stück besser als hier.
Was ich halt ein bisschen schade finde, ist, man macht mit diesem Legado del Fantasma, tut man ja schon oftmals so, so in die Richtung von der Narcos-Serie gehen. Und bei der Serie bei Narcos ist ja eigentlich irgendwie immer das Ding, dass die im Endeffekt immer schlauer waren als halt ihre Gegner und immer einen Schritt den anderen, den Gegnern voraus und deswegen so lange an der Spitze halt von ihrem Drogenkartell und was weiß ich da bleiben konnten. Und das fände ich halt bei Legado del Fantasma auch cool. Es würde halt auch gut passen, dass sie halt einfach übelst schlau sind, übelst vorbereitet, immer wissen, was als nächstes passiert und immer einen Schritt voraus sind. Und das ist halt genau das Gegenteil. Das ist halt ein bisschen schade.
So. Ja, vor allen Dingen, weil man es halt bei NXT halt auch gemacht hat und jetzt hier gleich bei dem Event auch nochmal halt, gerade halt mit diesem, dass Reed Escobar halt komplett dann wieder an die Wand halt knallt und fast blättet und dadurch verliert man halt wieder das Match. Da war ich schon ein bisschen leicht so. Ja, aber nun gut. Mal sehen, wie es weitergeht. Ich hoffe, es geht halt noch weiter und man gibt ihnen irgendwas. Irgendwas.
Alex, bist du wieder da?
Ja, ich bin wieder da. Sorry, ich habe, seit ich dieses dämliche Skype-Update gemacht habe, habe ich ständig Probleme. Ich hoffe, es kommt noch ein Update oder sonst irgendwas, weil es irgendwie auf Dauer.
Und kaum hat das gesagt, war er schon wieder weg. Vermutlich mal, oder?
Dann. Ja.
Oder ist er da?
Ja, ich bin doch da. Was wollte ich sagen? Zum Match stimme ich euch eigentlich voll und ganz zu. Ich fand Legado del Fantasma etwas schwach in dem Match. Sah schon, ja, Nick, hast du es gut gesagt, so wird langsam so ein bisschen typisches Heel-Stable, was halt immer auf die Fresse bekommt. Und naja, jetzt wurde Escobar jetzt, wenn es bei der Weekly wurde er noch an die Wand gesmashed und hier wurde er durch die Wand gesmashed, nochmal eine Schippe draufgelegt, aber ansonsten, ja, war ein guter Opener, weil schöne Spots so, hat schon Spaß gemacht, aber ich denke mal, so wie es auch aussieht, wird jetzt demnächst diese Fehde beendet und ich glaube, unser neues Stable Hero wird, denke ich, da in Richtung North American Tag Team Titel gehen, dass diese Story dann mit Legado beendet ist und jetzt das Hitro jetzt in diese neue Rolle schlüpft und die neuen Gegner sind und was man mit Legado macht, weiß ich nicht. Ich würde Escobar sehr gerne im Main Event Bereich sehen, das habe ich auch schon oft gesagt. Das ist ein Top-Mann auf jeden Fall. Ich mag auch Mendoza und Joaquin Wild, sind auch gute Männer. Also eigentlich müsste man mehr mit denen machen. Ich denke aber nur für Escobar, der wird, denke ich mal, irgendwo sich da oben noch festsetzen, der wird seine Chance bekommen. Mit Cross hat man ja schon irgendwie mal so zwischenzeitlich mal eine ganz kurze Story, also vielleicht kann man da den roten Faden mal wieder aufnehmen und die Story fortführen. Würde ich auf jeden Fall gern sehen, aber so als Dauerloser möchte ich sie jetzt ehrlich gesagt nicht, dafür sind sie zu gut. Das kommt gut rüber, auch wieder Entrance jetzt wieder hier, mit den alle drei mit Masken auf, das sah sehr schön aus, also das ist schon ein geiles Stable, auch das Theme finde ich gut. Eigentlich haben die extrem viel Potenzial, da müsste man eigentlich mehr machen und ich hoffe jetzt wirklich nicht, dass das deswegen so ein Loser-Stable dann wird von, wir waren so erfolgreich und langer Cruiserweight-Champion und jetzt verlieren wir jedes Match und das will ich dann ehrlich gesagt nicht sehen, aber ich bin da bei NXT, gerade bei NXT noch guter Dinge, dass die das ordentlich bucken und dass man die dann quasi aus dem kleinen Tief wieder rausholen und dann mal wieder einen kleinen Push gibt und mal gucken, vielleicht wird es noch was mit den Tag-Team-Titeln oder vielleicht auch mal doch der North American Title für Escobar, für den ganz großen Titel wird es für Escobar, denke ich mal, vorerst nicht reichen, auch, oder in Zukunft denke ich auch nicht, aber North American Title, das ist doch eher was für den guten Herrn Escobar.
Ja, deswegen hat Lucha heute eigentlich ganz gut gepasst. Meine Begrüßung.
Ja, das stimmt. Na gut, wenn ihr zu dem Match nichts mehr habt, können wir eigentlich auch direkt zum, naja, also ich halte mich hier ganz kurz. für mich Stinker des Abends, ganz klar. Also Mercedes Martinez und Xia Li, ich kann mit beiden nichts anfangen. Und Xia Li hat ja auch wieder Boa dabei gehabt und das Mädchen von The Ring ist auch dabei. Das Match war eigentlich echt schlecht, fand ich. Mir hat es überhaupt nicht gefallen. Martinez eigentlich komplett dominiert und Xia Li packt dann irgendwann ihren Finishing Move aus, diesen Kick und 1, 2, 3 und dann hat zwar Mercedes verloren, aber hat dann ganz normal weitergemacht und auch viel vermöbelt. Und dann gab es wohl noch die Story mit Mei oder Ma Ying. Die wird wohl dann jetzt mal fortgesetzt. Mal gucken, ob die dann auch mal wrestelt. Oder auf jeden Fall hat sie ja hier Mercedes Martinez ein bisschen bearbeitet und ein bisschen gewirkt. Mal schauen, ob die dann auch mal ein bisschen mehr macht, außer rumzusitzen. Aber ich kann mit dem ganzen Match überhaupt nichts anfangen, hätte ich überhaupt nicht gebraucht. Generell muss ich sagen, das hat gleich Philly auch im letzten Podcast mal gesagt, eine Mercedes Martinez ist eine hervorragende Wrestlerin, aber einfach viel zu spät zur WWE gekommen und ich finde, da ist der Zug irgendwo abgefahren. Und mit Xia Ling dachte ich, okay, das wäre eine geile Story eigentlich, wo sie dann so trainiert hat. Das hat mich so ein bisschen an Lucha Underground erinnert, damals mit Pentagon, wie er mit Vampiro trainiert hat. Dachte ich, okay, wenn die jetzt zurückkommt, richtig harte Kriegerin, die dann alles wegmetzelt. Ja, hat zwar gewonnen, aber so richtig hart sieht die jetzt nach wie vor nicht aus. Außer, dass es komische Haare hat. Aber wie fandet ihr das Ding? Also mir hat es überhaupt nicht gefallen. Hätte ich überhaupt nicht gebraucht.
Also das Ding ist halt, Xia Ling im Ring ist natürlich gegenüber dem, wie sie angefangen hat, schon besser geworden. Aber sie ist halt sehr eindimensional halt noch. Und sie hat halt natürlich dieses Manko eigentlich schon, mit ihren Kicks natürlich schon zu faszinieren, aber natürlich schon noch den, ich sage jetzt mal, ein bisschen den Touch einer Shayna Baszler zu haben, die immer nur von ihren Kicks halt lebt und nicht so viel wrestelt halt. Das ist ein bisschen komisch. Ich fand aber jetzt hier, dass man es gut hingekriegt hat, dass Xia Ling Martinez doch schon ein bisschen dominiert hat am Anfang. Und ja, erst bis sie halt den Kick versammelt hat, der dann an den Ringpfosten ging, erst dann konnte Martinez halt auch ein bisschen eher sie bearbeiten. Und eigentlich hat Xia Ling zum Schluss dann halt mit dem war es dieser Cyclone-Kick, heißt er so? Dieser Roundhouse-Kick ist es, oder?
Ja, so ein 360-Kick, ja.
Eigentlich, Martinez ist eigentlich nur glücklicherweise am Kinn getroffen. Also so hat man es halt verkauft. So nach dem Motto, hier Lucky Punch, kurz ausgenockt. Und damit gewinnt sie halt. Aber sie hat sich halt nicht unterkriegen lassen. Also das war schon mal der Vorteil von Xia Ling. Und Martinez hat ja auch nicht lange gebraucht, um eigentlich dann wieder hochzukommen. Um dann sich auch zu wehren und zu sagen, hier, wenn du meinst, hier mit dem Stuhl auf mich einzuschlagen, komm nur. Ja, und dann hat Martinez gezeigt, so, nee, so nicht. Du hast mich zwar in dem Match geschlagen, aber vermöbeln tue ich dich jetzt mit dem Stuhl und nicht andersherum. Und dann hat sie ja Boa noch so zwei Stuhlschläge verpasst. Und dann gab es, glaube ich, noch Stuhlschläge gegen Xia Ling. Und dann ging ja das Licht so halb ein bisschen aus. Und dann war ja schon klar, dass Mei Ying dann wohl einschreiten wird. Und so war es dann halt auch gewesen. Wo man eigentlich, glaube ich, immer noch nicht weiß, wer eigentlich Mei Ying ist. Oder? Hat es irgendwann schon jemand mitgekriegt? Ich nicht.
Ja, das Mädchen aus The Ring halt.
So ungefähr. Also ich finde das ganz gut halt so, dass man da halt noch nichts bekommen hat. Die halt natürlich keinerlei Angst hat vor Martinez und Martinez aber auch nicht und sagt, ja komm doch. Oder ich komme zu dir, ist mir eigentlich auch egal. Und die wiederum packt halt Martinez am Hals und wirft sie dann halt von der Rampe runter. Ich bin jetzt gespannt, warum man sich eigentlich, beziehungsweise warum die Gruppierung oder Mei Ying sich Martinez überhaupt rausgesucht hat. Es gibt vielleicht die Möglichkeit, dass man sagt, hier, okay, Mei Ying wird ein Match gegen Martinez haben, oder aber man bearbeitet Martinez so weit, dass sie dem Clan beitritt und mit Xia Ling ein Tag-Team bildet. Weil Xia Ling braucht immer noch jemanden, die ja auch zeigt, wie sie im Ring auch anders agieren kann. Und ein Tag-Team mit Martinez würde unheimlich gut tun. Voldemort ja auch ein bisschen. Man hat schließlich diese Welt. Und Martinez würde eigentlich für meinen Geschmack schon reinpassen, weil sie die fertige Maschine eigentlich schon ist. Und Mayeng musste ja Boa und Sayeli erst zu einer fertigen Maschine aufbauen. Das braucht sie bei Martinez ja gar nicht. Sie ist schon eine Maschine. Sie musste sich jetzt eigentlich nur noch gefügig machen und in den Clan halt holen. Und Sayeli würde es vielleicht auch gut tun, halt dann auch zu lernen, mit einer Partnerin zu arbeiten und dann halt auch vielleicht mehr Wrestling-Moves mit einzubauen. Mehr Wrestling halt auch ja, zu zeigen. Und ich glaube, im Tag-Team-Bereich wäre das vielleicht für sie halt ein bisschen eher möglich. Ich fand, das Match war kurz gehalten und es war auch so in Ordnung, wie man es gemacht hat, für meinen Geschmack. Weil man hat eine komplette Geschichte erzählt. Hätte man auch bei NXT machen können. Aber man merkt bei NXT immer noch, dass man eigentlich anscheinend zwar die Zeit erhöht hat, aber anscheinend immer noch zu wenig Zeit hat, für gewisse Storys länger zu zeigen. Und das hat man jetzt hier bei In Your House gemacht, was okay ist. Und von daher bin ich jetzt gespannt, wie es bei NXT mit dieser Story halt weitergeht. Also mir gefällt's und ich will wissen, was da noch jetzt halt abgeht. Von daher fand ich, also Match, klar, war jetzt auch nichts Besonderes, obwohl ich das Hard-Hitting von beiden eigentlich schon ziemlich gut fand. Und von der Zeit her war es auch von der Story her gut erzählt. Und was danach passiert ist, ja, Story. Und hat mich halt dazu gebracht, halt unbedingt zu wissen, hey, wie es weitergeht. Von daher fand ich es voll gut.
Prost. Fandest du es auch gut, Philly?
Also ich muss sagen, ich fand tatsächlich das Videopaket vor dem Match fand ich sehr stark, mit dem, dass man nochmal gezeigt hat vor 4 Jahren beim Mae Young Classic, dass die beiden aufeinander getroffen haben, wie sich beide halt, also Mercedes Martinez hat sich nicht wirklich verändert, aber sie ist halt ja nochmal ein bisschen reifer geworden, würde ich sagen. Und Xia Li hat sich ja komplett verändert. Ja, das war eigentlich ganz cool, wie dann auch die Kommentatoren erklärt haben, so ja, eigentlich sollte Xia Li ja damals einfach glücklich sein, ja, mit so einer Legende schon den Ring zu teilen und auch mit ihr mithalten zu können, aber die hat das irgendwie nie verkraftet und ja, das fand ich eigentlich alles ganz cool. Das Match an sich, es ist halt einfach Weekly 101 gewesen. Hat für mich halt nicht viel mit Pay-Per-View oder mit Takeover zu tun. Ja. Ich bin bei Xia Li mit ihrem Finish auch irgendwie immer so ein bisschen, naja, sie hat halt die Athletik, dass sie halt hier diese Drehen in der Luft hinbekommt und mit dem Kick, aber im Endeffekt sieht es immer so aus, als ob der Gegner mit nur der kleinsten Bewegung in diesen paar Sekunden ausweichen könnte und im Endeffekt geht der Gegner immer direkt in den Move rein, damit er ihn auch ja trifft. So. Das sieht halt irgendwie für mich irgendwie immer komisch aus. Bin ich nicht so ein Fan davon. Also vor dem Match fand ich gut, das Match an sich ja nicht so, finde ich, gehört auch nicht zu Takeover, aber das danach finde ich halt jetzt auch interessant. Ich habe jetzt auch gerade nochmal gegoogelt, über Mai Ying ist halt irgendwie auch gar nichts bekannt. Also Miko Satomura ist es nicht. Ich glaube,
das kann man, was wir immer gedacht haben, ja.
Das kann man auf jeden Fall ganz gut erkennen, halt einfach. Das
ist auch trotz, zu klein, ne?
Ja, genau. Trotz, dass im Gesicht irgendwie, dass man da nicht so viel sieht, aber irgendwie passt das so gar nicht. Also ich glaube, sie ist es nicht. Hätte ich aber eigentlich tatsächlich richtig cool gefunden. Jetzt schauen wir mal. Ich hoffe einfach nur, dass Mai Ying irgendwie trotzdem eine asiatische Wrestlerin ist, die halbwegs wrestlen kann. Weil wenn das dann einfach so jemand ist, den man halt mit so 2 oder 3 Moves ausstattet, wie jetzt diesen Nerf-Hold, nenne ich ihn mal, und ihn halt voll überpowert, dann wird das halt schon wieder so ein komisches Ding irgendwie. Wenn dann die nie richtig wrestelt oder wenn sie dann wrestelt, nicht so wirklich gut aussieht. Ja, dass Mercedes Martinez noch zu dem Stable hinzugefügt wird, das sehe ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Würden die Leute davon vielleicht profitieren? Ja, aber jetzt auch mal ganz blöd gesagt, wenn WWE in irgendeinem Stable auch erstmal in ihrer Stereotype drin ist, tun die da meistens das auch nicht so sprengen. Und wenn die da bis jetzt ein Stable aus Asiatinnen haben, ja, ob die dann eine Mercedes Martinez dazu tun werden, das wage ich jetzt einfach mal zu bezweifeln. Aber die Erklärung hat mir eingeleuchtet, Nick, aber ich glaube es tatsächlich nicht.
Ja, wie gesagt, es ist mir nur mal so halt.
Ja, ja.
Man kann es halt auch gegeneinander noch fäden lassen, natürlich. Aber Xia Li braucht halt trotzdem, glaube ich, irgendwie noch eine Partnerin auf jeden Fall. An die Hand. So Tag-Team-mäßig. Und die brauchen wir ja auch noch bei NXT. Keine Ahnung, aber wie gesagt, spannend wird's. For me.
Ja, ich denke, wir sind uns einig, wenn wir sagen, die Story hat durchaus noch Potenzial und vielleicht wird es ziemlich cool mit der guten Dame aus The Ring. Ma Ying. Wenn sie wirklich wrestlen kann, könnte es ein ziemlich cooler Charakter werden. Also ich würde auf jeden Fall aus dieser ganzen Women's Division auch mal komplett rausstechen, auch so, wenn man den Main Roster mit dazu zählt, also sowas hat man noch nicht, also Möglichkeiten sind da, das muss man einfach gucken, aber so wie es aussieht, wird die jetzt demnächst mal ein bisschen wrestlen, schauen wir uns, was in der Weekly passiert diese Woche und ja, mit Martinez hast du halt schon einen guten eine gute Gegnerin, den du, wo es schaffen könnte, die gute Dame dann over zu bringen, ja. Aber noch holt mich das Ganze noch überhaupt nicht ab. Aber mal abwarten. Da würde ich sagen, kommen wir schon zum dritten Match an dem Abend. Es geht um den Million-Dollar-Title von Ted DiBiase. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir den nochmal sehen in der WWE. fand ich aber wirklich gut. Generell die Story, also hier war es ein Title-Match, ein Ladder-Match, mal wieder ein Ladder-Match, haben wir ja Gott sei Dank nicht so viele Matches, nicht so oft gehabt in letzter Zeit. Grüße an AEW an der Stelle. LA Knight gegen Cameron Grimes. Ich fand Cameron Grimes unglaublich unterhaltsam in den letzten Wochen. Diese Segmente mit Ted DiBiase fand ich echt stark. Vor allem diese eine Story da, wo er dann so nach dem Match meint, er geht erstmal in den Club, und VIP-Raum natürlich. Und dann steht er halt vom Club am Türsteher. Ja, ich hier, Cameron Grimes, VIP-Raum. Hab ich gebuckt. Nur stehst dich drauf. Da kommt halt Ted DiBiase angefahren und sagt so, ja, wer braucht schon einen VIP-Raum, wenn er einfach den ganzen Club kaufen kann? Das war schon gut gemacht. Also die ganzen Sachen oder auch wieder bei diesem Juwelier irgendwie war und da auch Ted DiBiase wieder den größeren Ring, glaube ich, gekauft hat. Also das waren schon unterhaltsame Segmente, dass man da den LA Knight noch mit reinbringt, hat mich tatsächlich zwischenzeitlich mal kurz überrascht. Das ging dann doch irgendwie, hätte ich eigentlich so gar nicht erwartet, aber hat auch irgendwie gepasst, weil dieses LA Knight, das ist halt trotzdem LA natürlich und muss man auch Geld haben und das Auftreten von LA Knight, das passt schon und ich hätte es nicht gedacht. Ich bin ja kein großer Eli Drake-Fan, aber er ist wirklich unterhaltsam in diesem LA Knight Gimmick und es macht Spaß, wenn der reinkommt und hat das Mikrofon in der Hand, dann höre ich mir gerne an, was er zu sagen hat und das hat wirklich Spaß gemacht und ja, und dass man dann Ted DiBiase damit eben auch komplett mit einbaut, auch mit diesem Million-Dollar-Title. Ich habe ja gelesen, jetzt gestern oder vorgestern, dass man eigentlich erstmal überhaupt gar keine Ideen hatte eigentlich, was man mit Ted DiBiase in dieser Story anfangen soll, aber ich denke, hat man ganz gut gemacht. Ich hätte jetzt nicht unbedingt ein Leiter-Match gebraucht, weil ich irgendwie zu viele Leiter-Matches die letzten Monate gesehen habe. Gut, wenn man hat AEW noch mitguckt, da gibt es halt auch immer regelmäßig Leiter-Matches und ja, aber ist mir ein bisschen überdrüssig das Ganze. Hätte doch ein normales Match sein können, aber okay. Ja, LA Knight gewinnt das Ding. Ich habe natürlich wieder falsch getippt. Ich dachte, jetzt gibt man endlich Cameron Grimes mal irgendwas bei NXT. Ja, ist ja trotzdem irgendwie so der lovable Loser, aber er ist in der Story immerhin face geturnt. Und die Zuschauer oder die Fans waren auch komplett hinter ihm gestanden, immer to the moon gechantet. Finde ich nicht schlecht. Er kann ja beide Rollen gut spielen. Er kann gerade einen Heel spielen, aber er kann auch ein Face spielen. Also Cameron Grimes, Trevor Lee ist schon eigentlich ein geiler Wrestler. Habe ich leider nicht live gesehen, aber hätte ich gern mal. Und ja, Match zu Match selber. Es war ein solides Leiter-Match, würde ich sagen, aber auch ohne große Highlights. Also da hätte ich halt so ein bisschen dieses Takeover-Feeling mehr gebraucht, wo ein bisschen mehr Spots gezeigt hätte oder ein bisschen. Mir hat es irgendwie nicht so gefallen. Also ich fand zum Beispiel das Match mit, was wir letztes Mal hatten, Escobar gegen, wie heißt er? Jordan Devlin, das hat mir besser gefallen, irgendwie auch so, wie sie es erzählt haben, das Match. Hier war es halt, ja, es war okay, aber ich hätte kein Leiter-Match gebraucht. War eine solide Nummer, aber auch hier, sage ich, da hat mal dieses Takeover-Feeling ein bisschen gefehlt, so was man sonst so kennt, wenn ein Takeover-Match war mit Leitern, hat eigentlich immer irgendwie, da war die Erwartungshaltung immer recht hoch. Hier, ja, mit Cameron Grimes hätte man nicht viel mehr machen können in dem Match. Er hat es ja drauf. Aber irgendwie, das war solide Kost, aber hat mich ja unterhalten, ja, aber hat nicht hundertprozentig abgeholt, leider. Aber na gut, Philly, wie fandst du das Leiter-Match denn so?
Also, ich finde auch in letzter Zeit die komplette Story mit Cameron Grimes, eigentlich seitdem sein Gimmick gestartet hat, finde ich extrem unterhaltsam. Gefällt mir auch wirklich, wirklich gut. Und ich finde auch tatsächlich, dass LA Knight, ich habe mir halt die ganze Zeit gedacht, so, ja gut, es ist halt eine Fehde zwischen Cameron Grimes und Teddy DiBiase Senior, aber was möchtest du damit machen? Also worauf möchtest du eigentlich hinaus? Was für,
ja.
was für ein Endgame? Dann habe ich irgendwann mal gelesen oder so, dass Teddy DiBiase Junior mal für ein Match zurückkommen soll. Bin ich jetzt eigentlich dann ganz zufrieden damit, dass sie es nicht gemacht haben. Weil ich eben finde, dass LA Knight diese Story auch sehr gut getan hat. Er kam ganz gut rein bei NXT und dann ziemlich schnell ist er aber eigentlich so ein Flatliner gewesen, sag ich jetzt mal. Ne? Also man hatte da nicht mehr so viel mit ihm zu tun. In der Story fand ich ihn genial. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich fand LA Knight als Gegenpart zu Cameron Grimes super. Ich finde aber, man hätte einfach Cameron Grimes nach dem Ganzen, was man jetzt gemacht hat mit ihm, einfach dieses Match gewinnen lassen müssen. Das hat mir schon ordentlich das Momentum für den Rest des Abends rausgesaugt. Ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht so überzeugt von dem Abend. Und dann kam dieses Match, wo ich mir gedacht habe, okay, Leitermatch zwischen den beiden, das wird jetzt richtig geil. Hab dann das Gefühl gehabt, dass man sich mit der Story und auch mit Ted DiBiase am Ringrand, dass man sich irgendwie so ein bisschen selber drosselt, sich ein bisschen selber im Weg steht. Dann auch mit dieser goldenen Leiter, dass dann unbedingt die reiten. Irgendwie, weiß ich nicht, habe ich das Gefühl, man hat da an zu vieles gedacht und wollte zu viel reinbringen und hat sich nicht einfach darauf konzentriert, jetzt ein cooles Leitermatch zeigen zu wollen irgendwie. Es war dann irgendwie auch alles so ein bisschen, ja. Es hat irgendwie nicht Klick gemacht. Ja, und als dann LA Knight wirklich ziemlich krass Cameron Grimes da aus dem Ring mit der Leiter geworfen hat und er dann auch noch durch die aufgestellte Leiter durchgeknallt ist und sich dann den Titel geholt hat, ja, da war ich auch so, weiß ich nicht, kurz davor halt auch einfach abzuschalten und den Rest zu lesen, weil ich mir gedacht habe, so, ja gut, im Endeffekt kommt ja jetzt nur noch Raquel Gonzalez gegen Ember Moon und der Main Event. Da wird eh nichts Besonderes passieren, keine Titelwechsel oder so. Im Endeffekt kannst du jetzt auch ausschalten. Das hat halt irgendwie, ich weiß nicht, das hat mir so ein bisschen die restliche Lust, die noch da gewesen wäre, dann rausgezogen. Ich habe das ja schon öfters gesagt, ich weiß nicht, warum mir das gerade beim Wrestling so wichtig ist. Aber ich bin ja schon jemand, der immer sehr, sehr stark darauf achtet, wer gewinnt welche Matches, macht das Sinn? Und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, man hat irgendwie komplett den falschen Sieger gewählt, dann ist das für mich immer, ja, fast schlimmer wie ein schlechtes Match, wo dann der Richtige gewonnen hat. So, weißt du, wie ich meine? Mhm. Da bin ich irgendwie eigen und das war halt hier dann auch wieder das Problem, weil ich bin nicht mal gespannt, wie sie jetzt mit Cameron Grimes weitermachen. Ich finde, da hat man eine große Chance vertan und mal schauen.
Ja, ich habe so eine Theorie, ob man vielleicht sagt, also jetzt so in der Story sagt, ja, es zeigt halt, das Geld hat irgendwie, läuft es halt nicht. Wobei, gut, das ist eigentlich auch Quatsch, weil es vorher auch nicht so gut gelaufen ist. Aber dass er wirklich jetzt als Face sagt, nee, ich verzichte jetzt auf das ganze Geld, ich konzentriere mich aufs Wrestling und vielleicht kommen dann die Erfolge und er holt sich doch diesen Gürtel oder irgendeinen anderen Gürtel. Aber ich möchte eigentlich schon ganz gerne diesen Gimmick weitersehen, weil es da echt Spaß macht.
Oder er kauft sich den Titel von LA Knight.
Und
er
macht eine Billigkopie davon. Da gibt es
so.
Zwei und da gibt es dann ein Unification-Match oder so. So, Nicole, was denkst du über das Match? Hat es dich abgeholt? Wurdest du auch ausgesaugt?
Ich habe mir von Anfang an gedacht, ja, es kann halt 50-50 ausgehen.
Das stimmt, ja.
Natürlich war ich auch für Cameron Grimes. Und face geturnt oder leicht face-mäßig geturnt ist er eigentlich mit der Promo bei NXT.
Ja.
Als er halt der Million-Dollar-Man halt eigentlich gesagt hat, hier, weißt du eigentlich, wie sehr ich dich verehre, ich mache das ja eigentlich nur, ne, für dich. Und da habe ich mir schon gedacht, aha. Und eigentlich geht es ja hier nicht um den Titel an sich, es geht ja eigentlich komplett um das Erbe, das Million-Dollar-Man. Dass man LA Knight halt damit reingebracht hat, hat mich am Anfang gestört. Yeah. Weil ich ihn als Wrestler halt jetzt okay finde. Als Entertainer ist er absolut großartig. Das war aber Impact halt auch. Aber es ist, glaube ich, so, dass wir jetzt auf diese Show gefahren worden sind. Und eigentlich soll das ja auch so sein. LA Knight ist der Heel, den wir eigentlich nicht wollen. Wir sind eigentlich für den Face. Oder beziehungsweise für Cameron Grimes als Tweener noch so ein bisschen irgendwie. Oder der leicht trottelige Face, den man ja doch wünscht, dass er das eigentlich bekommt, was er sich wünscht, weil er ja eigentlich doch so ein Fan ist vom Million Dollar Man. Also hat man uns eigentlich damit schon gepackt. Und LA Knight macht das eigentlich vorzüglich. Und deswegen habe ich aber auch erst davor gesessen und gedacht, nein, er holt sich den Belt da oben von der Leiter runter. Nein, 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 nein. Und ich habe eigentlich mitgezittert, dass noch irgendwas passiert oder so. Und dann hat er ihn dann wirklich gehabt und habe gesagt, okay, ich kotze. Ich habe keinen Bock mehr. Und ja, nur weil ich es halt Crimes so gegönnt habe. Aber ich weiß nicht, wann findet nächste NXT-Großveranstaltung statt?
Relativ bald schon, ne? Ich glaube, am Tag nach dem SummerSlam. Ja.
Ich glaube, man kann es jetzt noch ein bisschen ziehen. Ich glaube, man war halt selber überrascht, wie gut das dann doch eingeschlagen halt hat. Und dass die Leute halt drauf abgefahren sind halt gerade, so gesehen. Ich denke, man kann es auch noch ein bisschen ziehen. Man darf es halt nur nicht übertreiben. Also man muss Crimes beim nächsten großen Event, wenn es halt nochmal so eine Art Rückmatch gibt, so alles oder nichts, so nach dem Motto, dass LA Knight sagt, hier, okay, du willst nochmal ein Match gegen mich, ich will aber auch deine Kohle. Wenn du verlierst, kriege ich dein Geld.
Ja. Das ist nicht dumm, nee.
Dann habe ich den Gürtel, das Erbe des Million Dollar Man und deine Kohle habe ich auch noch. Yeah. Und da muss dann Grimes halt den Sieg halt einholen. Also anders da kann ich mir nicht vorstellen, dass man Grimes dann halt jetzt gar nichts mehr dann in die Hand gibt. Das bringt ihn dann halt, weiß ich nicht, ob es ihn dann weiter halt bringt. Also Knight verlieren zu lassen, man hätte jetzt Knight hier verlieren lassen können und Grimes wäre jetzt halt dann so, ja, der Held gewesen, der jetzt halt dann, oder sage ich mal, wirklich nicht mehr der Trottel, er hätte dann was zustande gebracht und er ist ja auch so ein Fan von Million Dollar Mann, hätte er auch dann gepasst. Ich glaube aber, dass Grimes halt bei den nächsten größeren Veranstaltungen sich den Sieg holt. Und dann würde eigentlich eine Gruppierung dazukommen, nämlich, ich will immer Saint Row sagen. Kennt einer das Spiel?
Saint Row, ja.
Ja, sie heißen aber Hit Row. Und wem würde der Titel eigentlich auch ganz gut stehen? Swerve.
Ja, das stimmt, ja. Das würde zu dem passen, ja.
Wenn man den Titel halt unbedingt noch bei NXT halten will, weiß ich ja nicht, ob man sagt, oder irgendwann wird er mal eingestampft, wenn die Fehde da vorbei ist. Wenn man ihn noch weiter mit durchziehen will, diesen Titel, dann könnte man halt Grimes halt beim nächsten Takeover das Ding gewinnen lassen und dann kommt Swerve und sagt hier, also weißt du, dieser diamantenbesetzte Gürtel und so, ganz schick, der gehört eigentlich eher zu uns. Und dann gibt es nochmal eine Fehde Swerve gegen Grimes. Und dann kann der halt noch ein bisschen den Titel halt rumtragen. Von mir aus gesehen. Das Leiter-Match an sich, ja, am Ende hat es ein bisschen Fahrt aufgenommen, gab es halt ein paar gute Spots. Aber schon einen Ticken zu lang halt auf jeden Fall. Muss ich sagen. Irgendwie für meinen Geschmack hat es sich sehr gezogen. War aber ein gutes Match, aber natürlich, klar. Ich würde aber sagen, der gesamte Event in Your House war halt eine bessere NXT-Show.
Aber
also vielleicht so. Ja, so ungefähr halt. Aber wie gesagt, das Match, okay, bisschen zu lang. Der Sieger, ja, wie gesagt, für mich hätte 50-50 sein können. Aber man hat genau das erreicht, dass ich angepisst war, dass der hier gewonnen hat. Okay, gab es auch schon lange nicht mehr, muss ich sagen, dass ich angepisst war, dass ein Heel gewinnt. Normalerweise feiert man es ja mithin, weil die Heels ja eigentlich doch immer so, oh, die Obercoolen sind. Hier nicht. Und das macht halt LA Knight halt auch aus, dass man ihn echt so nicht leiden kann und man will nicht, dass er gewinnt und das ist okay so.
Ja, man hat sein Ziel erreicht, man möchte doch jetzt wieder einschalten und gucken, was, wie es jetzt da weitergeht mit dem Gürtel, mit Cameron Grimes, mit LA Knight und ich denke, die Fehde ist auf jeden Fall noch nicht beendet und da wird es noch ein Match geben, es ist ein schönes Singles-Match, vielleicht um den Gürtel, also das würde auch Sinn machen momentan, also schauen wir mal zum nächsten Takeover, wie gesagt, es ist ja, wie gesagt, es soll am, also, am SummerSlam soll ein Samstag sein, so wie ich es gelesen habe und man ist sich aber glaube ich noch nicht ganz einig, ob man jetzt am Freitag veranstalten will NXT oder am Sonntag. Also das ist, glaube ich, hat Triple H glaube ich mal irgendwie erwähnt oder hab's nur in den Dirt Sheets gelesen, aber das soll auf jeden Fall ein Takeover kommen und da hoffe ich doch daran, dass man Cameron Grimes dann nochmal sieht auf dem, mit einem guten großen Match um vielleicht diesen Gürtel oder einen anderen Gürtel, aber ich denke, der Million-Dollar-Belt wird doch mal verteidigt werden müssen. Und wie gesagt, das mit dieser Story, dass er sagt, alles oder nichts, ich gebe dir mein Geld und ich setze mein Geld aufs Spiel und du den Gürtel, das könnte durchaus Sinn machen. Das ist gar nicht mal so unrealistisch. Das ist eine gute Idee, Nicole. Du könntest ins Kreativteam der WWE wechseln.
Money gegen Money.
Ja, das Theme ist einfach geil. Ich höre es und ich mag aus. Also deswegen, allein und der Lacher von Teddy Biasi geht immer. Also ich mochte den damals schon, einfach ein geiler Heel gewesen. Und
Den gehasst, sage ich dir. Ich habe den gehasst.
Alles richtig gemacht in der Karriere. Na gut, ich würde sagen, wir machen da mal einen Haken hinter. Da gucken wir uns dann die Weeklys an, wie es da weitergeht und gehen jetzt zu den Damen. Es gibt ein Titelmatch. Die geliebte Freundin Ember Moon von Nicole gegen Raquel Gonzalez, die ihren Gürtel verteidigen musste. Dakota Kai natürlich auch wieder mit am Start gewesen, leider. Ja,
leider.
Nee, ich mag sie ja eigentlich schon, aber sie wirkt halt so wie so das kleine Hündchen inzwischen bei ihr. Also, ich mochte sie am Anfang schon so als Tag-Team so. Auch so, als habe ich im letzten Podcast schon gesagt, so Raquel als Bodyguard von Dakota hat schon Spaß gemacht. Aber jetzt haben wir die Seiten sich komplett gewechselt. Raquel ist jetzt Champion, jetzt Dakota ist halt einfach da. Ja. Greift halt ab und zu mal ein, aber ja, so wirklich Mehrwert sehe ich jetzt da nicht, auch in dem Match hat sie wieder eingegriffen, gut, dann kam halt Shotzi noch mit dazu, hat den Save gemacht, aber das hätte man sich auch sparen können. Was ich aber sagen wollte zu Raquel, ich mochte die ja eigentlich anfangs ganz gern, dass der Titelgewinner zu schnell kam, das fand ich jetzt nicht so gut und ich finde sie, also sie, klar, sie ist groß, sie ist kräftig und das nutzt sie voll aus, aber
mehr ist auch nicht, gell?
Ja, sie ist dann doch, wenn du jetzt ein paar Matches von ihr gesehen hast, auch in Weeklies, immer mal im Tag Team mit Dakota oder da mal ein Match, es ist halt doch so eintönig von ihr und ich sehe halt da momentan überhaupt nicht, dass nochmal so eine neue Seite an ihr kommt. Ich glaube, sie versucht zwar jetzt so ein bisschen Submission Wrestling mit einzubauen in ihr Moveset, aber momentan, ich finde es schon sehr eintönig. Aber gut, Ember hat halt hier extrem viel rausgeholt und hat sie gut aussehen lassen. Ember hat gut ausgeteilt, also sah stark aus. Mit 12 Minuten fast ein Ticken zu kurz, hätte ich mir tatsächlich noch 2-3 Minuten gerne länger angeguckt und noch ein bisschen was von Ember zu sehen, aber ja. Dass Raquel verteidigt war klar. Ich glaube auch nicht, dass Ember Moon nochmal einen Gürtel gewinnt, also den Singles-Titel bei NXT. Sie ist halt eigentlich auch noch da, um Raquel noch weiter over zu bekommen. Und das ist, ja, Match. Auch hier sage ich, Match ist halt auch kein Takeover-Niveau. Das ist halt auch wieder so Weekly-Niveau, oder ein besser oder ein höheres Weekly-Niveau. Also, aber da komme ich auch im Fazit dann nochmal dazu, dann werde ich das nochmal ein bisschen erläutern. Aber Nicole, du bist ja großer Ember Moon-Fan. Wie fandest du das Match?
Ja, viele ja auch. Also, ja.
Wie fandet ihr das Match?
Unspektakuläres Match, muss man halt schon so zugeben, aber ich schaue halt Ember Moon halt wirklich sehr gerne im Ring und auch hier wieder absolut keinerlei Fehler. Und sie hat Gonzalez halt wirklich gut aussehen lassen. Was mich halt immer nervt, dass Gonzalez halt immer sich noch irgendwie wartend irgendwie hinstellen muss, weil sie weiß, eine gewisse Aktion kommt jetzt halt. Das ist genauso wie die Eclipse von Ember und sie stellt sich halt in Position und guckt auch immer. Dann stehe ich jetzt richtig so. Ja, okay. Und so, das ist immer noch so eine Unart von ihr, die weniger geworden ist, aber immer noch vorhanden ist. Da sät sie halt so wenig, um zu sagen, jetzt, ich sehe es halt nicht kommen. Ne? Ja, Dakota Kai. Das Match Dakota Kai gegen Ember in der Wochenshow fand ich da sogar noch einen Tick besser als das Match hier.
War ein gutes Match, ja.
Ja, muss ich sagen. Ja, Ember macht halt das, was sie echt am besten kann, nämlich wresteln. Und da ist sie halt unheimlich gut drin. Ja, dass Dakota Kai halt eingreift, war klar. Dass Shotzi jetzt halt dann doch schon wieder zurück ist und eingreift, hatte ich jetzt eigentlich gar nicht mit gerechnet so. Und sei ja, man hat halt Ember schon den Spot gegeben, dass es fast so ausgesehen hätte, als hätte sie halt den Sieg eingefahren. Aber nur, weil Dakota Kai halt eingegriffen hat, ja, hat es halt nicht geklappt. Ob das so gut ist für Gonzalez, die eigentlich die ganze Zeit doch relativ ohne Dakota ihre Matches so ein bisschen durchziehen konnte, ist halt auch fraglich. Ich weiß nicht, wie lange man beide halt noch so zusammen halt irgendwie noch zusammenlaufen lassen will. Gonzalez sollte vielleicht dann irgendwann, wenn sie halt wirklich dominant dargestellt werden soll, sein soll, muss Dakota Kai halt irgendwann weg. Also immer diese Eingriffe.
Ja, ich find den Run überhaupt noch nicht gut, weil es Championess ist und eben, sie haben halt sehr viel, auch sehr viel Tag-Team-Wrestling. Ich meine, klar, sie sind Best Buddies und hier und alles schick, aber diese ständigen Tag-Team-Matches, da dachte ich mir so, naja, also du bist Championess, aber hast eigentlich kaum Singles-Matches, hast eigentlich fast genug Matches mit Dakota. Dakota greift ein, wenn da Dakota ein Match ist, dann greift sie ein. Das war jetzt eben bei der Weekly jetzt gegen Ember, wo Dakota auch wieder angegriffen hat und ich glaube, die Woche davor auch wieder nur umgekehrt und irgendwie, das ist alles hier so überhaupt nichts und ach, ich weiß nicht, also dieser ganze Run und ich finde nach wie vor, Raquel ist noch zu grün und die große, sie ist noch nicht gemacht für große Matches und ich weiß es nicht. Also ich hätte ihr den Gürtel erst vielleicht in dem Jahr gegeben. Klar, sie ist halt schon groß und kräftig, das habe ich ja vorhin gesagt und sie sticht da schon raus, weil jetzt eben auch eben eine Rhea Ripley weg ist. Hat sie so ein Alleinstellungsmerkmal, aber sie ist halt auch überhaupt noch nicht auf dem Niveau von der Ember oder von der Io und sie kann halt nicht diese großen Matches wresteln und ja.
Ja gut, aber du hättest Io auch nicht mehr so ewig lang weiterlaufen
können. Nee, nicht unbedingt. Aber
da also es war klar, dass Io den Titel verlieren muss, aber halt gegen wen, weil eigentlich Tony Storm. Ja, aber dafür war sie halt auch nicht oft genug da, auch wenn du der, glaube ich, übelste Tony Storm-Fan aller Zeiten bist. ja, aber dann hätte man Tony Storm halt auch wirklich aufbauen müssen halt. Und die ist ja auch schon wieder so gut wie nicht da. Also... Von ja, daher.
Wie sie kam, dachte er, jetzt baut man sie auf, dann hat sie auch ihr Titelmatch dann verdient, dachte mir, okay, jetzt ist eigentlich der Moment gekommen, macht auch Sinn, hat man auch die Story mit dem Mae Young-Turnier gemacht, wo sie ja gegen Io gewrestelt hat und auch gewonnen hat im Finale, das hat auch alles Sinn gemacht und ja, und dann hat sie verloren, aber Tony auf einmal wieder weg, jetzt macht sie wieder Urlaub mit Juice Robinson. Ich hasse Juice Robinson. und naja, jetzt hat Raquel hier den Ball bekommen und darf loslaufen, aber ich bin noch überhaupt nicht zufrieden mit diesem ganzen Run und generell Raquel ist. auch diese Ausstrahlung, was er hat und so ein bisschen Posen, ja, ist ganz nett, aber für mich ist halt überhaupt, das ist, für mich ist es noch nach wie vor kein Championship-Material, kann, dann kann es sich noch entwickeln, ja, aber momentan ist es alles noch für mich zu früh. Philly, wie sind deine Meinung zu Raquel und generell zu dem Match?
Also ich fand Raquel Gonzalez eigentlich immer gut und ich fand sie auch mit Dakota Kai gut und so. In dem Moment, wo sie beim Wargames-Match Io Shirai gepinnt hat, dafür, dass, um, damit dann ihr Team gewinnt, da dachte ich mir schon so, oh oh, oh oh, jetzt müssen wir aufpassen. Ja, hat dann den Titel gewonnen. Ja, und seitdem, ja, sobald man den Titelgürtel hat, ja, hast du halt auch ein riesen Spotlight auf dich und da wird dann halt auch jede Kleinigkeit doppelt und dreifach geschaut. Du bist nicht mehr dieses Monster, was halt in Matches reingeworfen wird und kurze Spotlights hat, wo sie dann richtig scheint, weil man das halt dann auch einfach gut übt und alles Mögliche, sondern du musst halt alles machen und lange und konstant und da ist Raquel González einfach noch nicht so weit. Sie hat einen super Look. Ich denke auch, dass sie wirklich sehr bemüht ist und alles Mögliche, aber der Championship Run viel zu früh. Der Championship Run, und das ist das Problem, der Championship Run tut ihr nicht gut, tut NXT nicht gut und es tut auch der Women's Division an sich nicht gut. Weil man jetzt halt doch große Namen ihr als Gegnerin gibt, die halt dann in Matches, die sich trotzdem nicht groß anfühlen, weil es halt eben leider einfach Raquel González ist, diese großen Namen verlieren und irgendwie plätschert das jetzt alles so vor sich hin und du kannst eigentlich nichts machen. Das Einzige, was ich echt sagen muss, was mir für mich das den Run noch retten könnte, ist, wenn man irgendwann Raquel González auf einen Höhenflug holt und die dann irgendwann sagt, so, ja, sag mal, eigentlich genau das sagt, was wir uns auch schon denken. So, sag mal, Dakota, was machst du eigentlich? So, also, ich brauche dich eigentlich gar nicht, dass dann Dakota Rache schürt und den Titel von Raquel González irgendwann holt, weil Dakota Kai kann ich tatsächlich als Titelträgerin sehen. Die war zwischendurch so stark und irgendwie so gehässig und dass ich die hassen wollte, aber irgendwie trotzdem nicht konnte, weil sie halt so gut war. Das kann ich durchaus sehen, dass Io Shirai irgendwann den Titel verlieren musste. Da gehe ich schon mit ein. Aber du hast halt durchaus mit Ember Moon, Shotzi Blackheart, Toni Storm ja auch, Dakota Kai eben. Du hast halt schon einige Damen bei NXT, die du den Titel hättest geben können. Also NXT hat ja jetzt, weiß Gott, keine kaputte Frauendivision, sage ich jetzt mal.
Selbst Candice LeRae.
Ja, Candice LeRae wäre für mich eigentlich sogar...
Als Übergangs-Champion wäre sie sogar gut genug. Also sie hat eine übelst gute Rolle und sie hat Charakter. Ja. Wrestlen brauchen wir auch nicht drüber reden. Um da halt mal so einen kurzen Run halt zu haben, wäre das auch gegangen halt. Sein.
Bitte? Müsste gar kein kurzer Run sein. Ich finde, ich sehe Candice LeRae so gut an, dass die uns auch hier so ein Jahr-Run bei NXT hinlegen kann. Man müsste sie halt einfach endlich mal lassen.
Ja, gut. Zum Glück, jetzt haben sie wenigstens erstmal die Tag-Team-Titles, aber es fragt halt, da ist ja auch noch nicht irgendwie viel Bewegung drin. Ja, ja, und dann hast du halt nur noch, ja, Toni Storm, was sie halt gesagt haben, Shotzi, Io, Ember Moon, und das war's. Der Rest besteht nur aus Aliyah.
Frankie Monet, vergesst ihn nicht.
Frankie Monet, ja, aber das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Sie wird, glaube ich, anderweitig irgendwie, ich weiß nicht, ob man ihr noch jemanden zur Seite stellt. Dann hast du Casey Catanzaro, Caden Carter, weiß ich auch nicht, kannst du auch nicht mit anfangen.
Einfach eher nur Tag Team mehr.
Ja, dann hast du Mercedes Martinez, hatten wir schon, wird nichts mehr. Tegan Nox wird, glaube ich, nicht mehr zurückkommen, weil die immer noch verletzungsmäßig rumhängt. Zoe Stark ist auch noch nicht so weit und Xia Li. Und das war's bei NXT. Mehr Mädels haben wir nämlich nicht. Sachen. Oh. Piper Niven ist jetzt, ich sag's nicht, ich nenne diesen anderen Namen, nenne ich einfach. Ich
sag nur Eva Marie vielleicht?
Was? Wer? Ja, aber wie gesagt, mehr Mädels sind zurzeit halt nicht da. Außer jetzt halt, klar, für ein Gimonet, aber da kommt sie, glaube ich, noch nicht rein. Dafür ist sie noch nicht lang genug bei NXT. Also hast du wieder nur Io oder Candice?
Ja, also momentan wird es auch erstmal keinen Wechsel geben. Ich würde fast sogar behaupten, bis ja, gut, WrestleMania ist gleich ein bisschen lang, aber bis zum Rumble, wenn ich weiß nicht, wann das nächste Takeover kommt. Jetzt mal Februar, wahrscheinlich wieder ein Takeover sein dann. Jetzt im August, da wird erstmal noch ein Titel verteidigt, das ganze Jahr über. Also wird noch ein bisschen dauern, der Run. Dann müssen sie erstmal einen groß aufbauen. Ich weiß nicht, wie viel man mit dieser neuen Dame, Sarai, oder Sarai.
Stimmt, die ist auch noch da.
Aber die muss halt auch erstmal aufgebaut werden. Und ich weiß nicht, also die sieht aus wie Kairi Sane inzwischen. Also jetzt meine ich nicht, weil es auch Asiatin ist, aber auch so von den Klamotten her. Es wirkt halt auch so lieb und nett und kann geil wrestlen, aber ist halt doch so ein liebes Mädchen. Und ja, wenn man mit der wirklich so viel vorhat, wie sie angekündigt worden ist, auch wieder von William Regal und auch von Triple H, dass es wieder ein absoluter Star ist in Japan, mag sein, ich habe es da nicht gesehen, weil ich kein Star dann gucke, aber gut, mag sein, aber bis die aufgebaut ist, ich weiß auch nicht, ob die Englisch kann die Promos halten und oh, das wird wahrscheinlich auch wieder eine Ewigkeit dauern, bis die aufgebaut ist, deswegen wird
ja, und die deswegen
gute Raquel erstmal nur Übergangsgegner bekommen und sich halt da quasi durch die Women's Division durchgewaschen. Ja, da macht eine Story mit Dakota eigentlich fast am meisten Sinn.
Ja, Dakota, Candice, Io und mehr haben wir dann nicht. Und Shotzi halt noch. Toni Storm, wenn sie irgendwann mal komplett bei NXT da ist und nicht immer irgendwie wieder verschwunden ist.
Aber also, die ist halt auch Heal, dann heißt halt Heal gegen Heal, das wird halt auch nicht funktionieren. Dann musst du halt die Babyfaces raussuchen. Ich könnte mir eh vorstellen, als nächstes wird es mal wieder im Multi-Women's-Match geben, also eigentlich bei den Herren, vielleicht ein Fatal Four-Way. Da schmeißt man halt auch so eine Candice mal mit rein, eine Shotzi oder so. Ja, muss man mal gucken, aber ich sehe den Run auf jeden Fall noch ein bisschen länger laufen. Da gibt es momentan einfach niemanden, wo du sagst, das könnte die nächste sein. Also. Mal sehen. Vielleicht entwickelt sich Raquel auch noch und ich sage in 2-3 Monaten, die hat sich gut entwickelt, die macht sich jetzt, wird immer besser, der Run wird auch immer besser, aber ich glaube, solange die mit Dakota wirklich im Team ist und man das so weitermacht mit den Eingriffen andauernd, wird es nicht wirklich besser dann, aber mal schauen. Vielleicht ist ja NXT so kreativ genug, um sich da was Cooles auszudenken, was uns ein bisschen bei Stange hält. Okay. Wenn ihr nichts mehr habt, so Women's Division oder so Raquel oder so Ember, wie auch immer. Also Shotzi muss ich sagen, ich weiß es nicht. Das hieß, die ist länger verletzt oder sie hat sich verletzt auf jeden Fall. Sie fällt wohl länger aus, aber vielleicht war es auch wieder so eine kleine Fake News oder man kennt die Dirt Sheets, da wird halt auch aus ein paar Wochen dann vielleicht ein paar Monate gemacht. Das kennt man ja, vielleicht ist es doch schon relativ fit, also mal schauen. Okay, dann würde ich sagen, Main Event Zeit. Ein Fatal Five-Way-Match um den NXT-Gürtel. Ich muss sagen, wirklich, das sind meine absoluten Lieblingswrestler von NXT eigentlich, denn fast ausschließlich und halt Karrion Kross. Adam Cole, Johnny Gargano, Kyle O'Reilly, Pete Dunne und der Champion Karrion Kross. Vorab sage ich, zu viele Personen in so einem Match, weil es genau wieder so abgelaufen ist, wie man es sich hat erwarten lassen. Spot, 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 da wartet der eine auf den anderen Spot. Da wird
das mal drauf. Hat man übelst gesehen, ja.
Und das ist halt das Problem. Man kann es mögen, ich habe jetzt auch ein bisschen Kommentare gelesen, ja, viele sagen halt, es war halt ziemlich geile Spots, ja, das ist halt dann wieder PWG, Ring of Honor All-Stars und Karrion Kross. Und auf der anderen Seite sage ich halt, wenn du da wirklich drauf guckst, Storytelling und da irgendwie einen roten Faden suchst, wirst du halt nichts finden, weil es halt wirklich ich warte jetzt mal kurz, mein Spot ist gleich, Moment, ich muss erst den Spot noch abwarten und da warte ich halt und gefühlt war auch Karrion Kross das ganze Match irgendwie über draußen und nur die anderen vier haben ihr Dinge da abgespult mit, waren schöne Konterphasen, Move austeilen, Finishing Move austeilen, war schon geil gemacht, also die wrestle alle auf absolutem Top-Niveau, aber du kannst mit so einem Match halt wirklich nur eine gewisse, also nicht die breite Masse abholen, sondern halt nur wirklich die auf sowas stehen. Also eher so PWG-Fans und so und die Smart Marks aus dem Internet und so, die halt auf sowas stehen, wirst du da mit Sicherheit abgeholt haben. Aber wenn du halt wirklich mehr darauf achtest, eben auf Storytelling, wie ich es gesagt habe, wirst du nicht viel Spaß an dem Match haben. Ich bin irgendwo dazwischen. Ich schaue mir gerne Matches an, wie die spottig sind. Aber ich möchte da trotzdem ein bisschen roten Faden haben. Und das war mir halt mit 5 Leuten einfach zu viel. Bei Fatal 4-Way-Matches finde ich schon ein bisschen viel. 3 sind noch okay. Bei 4 hast du halt auch die Probleme, dass halt doch schon immer mal einer oder zwei draußen warten und so. Aber bei 5 Leuten im Match, das war mir dann doch alles zu viel. Ich fand es gutes Match, aber trotzdem, das hat mich ja auch nicht abgeholt. Da habe ich mir so viel davon erwartet eigentlich, aber es hat doch wieder nach 0815 Muster abgelaufen, wie halt solche Matches ablaufen, und da war es halt doch für mich irgendwie nicht das Match wie zu erwarten. Und dass Karrion Kross dann am Ende verteidigt, war auch irgendwo klar. Die Frage war eigentlich nur, wen von den 4 bringt er zur Aufgabe? In dem Fall hätte ich es nicht gedacht, dass es Kyle O'Reilly ist, weil da tippe ich nämlich nur auf Singles-Match gegen Karrion Kross, aber vielleicht spult man da die Story weiter. Aber ich fand den Aufbau zu dem Match aber ganz geil, vor allem Adam Cole, wie er Karrion Kross runtergeputzt hat bei der Weekly vor 2 Wochen, wo er so meinte, also Karrion Kross, NXT macht alles, um dich als auszusehen wie ein Star, mit schöner Beleuchtung und geilen Entrance-Theme, und du hast Scarlett an deiner Seite und so weiter, weißt du, was NXT macht, um mich aussehen zu lassen wie ein Star. Ja, die läuten halt einfach nur die Glocke und dann geht's los. Das war ziemlich geile Punchline, würde man so sagen, im Rap. und er meinte ja auch so, ja, du bist eigentlich nur ein überbewerteter, breiter, muskulöser Typ, mehr bist du nicht, und du kannst hier maximal meine Boots schnüren. Und das sind eigentlich so genau meine Gedanken, die ich zu Karrion Kross auch habe, weil ich werde nach wie vor nicht warm mit ihm. Ich finde ihn überbewertet. Er ist groß, er ist breit, ja. Aber ansonsten gibt Karrion Kross mir nach wie vor gar nichts. Philly, du hast ja auch mal viel PWG geguckt. Ist es so ein Match, wo du sagst, das holt mich ab, weil ich halt viele Spots sehe? Oder sagst du, nee, also gerade als NXT im Takeover Main Event, da möchte ich dann doch was anderes sehen als so ein Spot-Match?
Das Problem ist, dass das für mich überhaupt kein Match im PWG-Stil irgendwie war. Und auch nicht in einem Ring of Honor Multiman-Stil. Für mich war das ein Match, wo man ja die größten Stars eigentlich, die man gerade zur Verfügung hat, reingetan hat. Und wahrscheinlich gesagt hat, jo, macht einfach Titelverteidigung Karrion Kross. Für mich wirkte das ganze Match irgendwie mit sehr wenig Direction gerasselt.
Ja, ja.
Und es gab des Öfteren bei NXT schon mal solche Matches. Ich weiß nicht, könnt ihr euch noch an dieses Halftime-Heat-Special erinnern?
Ja,
ich glaube, Adam Cole, Kyle O'Reilly und Bobby Fish genau. Gegen Ricochet, Ciampa und Gargano.
Genau.
Genau. Und bei Ricochet war noch Aleister Black dabei und bei Arrow war noch Roderick Strong dabei.
Ja.
Das war auch 20 Minuten 4 gegen 4, komplett ohne Regeln, ohne Story. Aber es war so gut, weil es halt so Nonstop-Pace war und alles hat ineinander gegriffen. Und hier ist es halt, obwohl du eigentlich einen Spot nach dem anderen hast, ist es nie in eine Fast Pace gekommen. Es ist nie in so richtig flüssig, dass es geklickt hat. Ja, ich war, also dem Match ging knapp eine halbe Stunde. Und es sollte eigentlich nicht passieren mit den Namen, die du da drin hast, dass du dir irgendwann beim Match nach 10 bis 15 Minuten denkst, boah, jetzt könnte es aber auch langsam mal zu Ende gehen. Ist halt, dürfte eigentlich nicht passieren. Ich fand auch irgendwie, dass es eine ganz komische Konstellation war von den 5. Karrion Kross wirkte in dem Match irgendwie wirklich wie ein Fremdkörper. Ich glaube, das hat man dann auch wirklich gemerkt und hat ihn deswegen so viel nach draußen. Also, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich gedacht, dass das Match genau so wird, wie es geworden ist. Also genau so habe ich es mir eigentlich vorgestellt und habe mich aber trotzdem darauf gefreut, weil ich gedacht habe, es wird geil. Und dann ist es so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe, aber irgendwie in schlecht oder in schlecht würde ich es gar nicht mal nennen. Nichts an dem Abend war jetzt wirklich schlecht. Vielleicht jetzt das Women's Match, was nicht um den Titel ging, das war, da hat wirklich einiges gefehlt so. Aber irgendwie, ich weiß nicht, knappe halbe Stunde Belanglosigkeit auf hohem Niveau war das irgendwie. Ich weiß nicht, ich bin einfach nicht warm geworden mit diesem Takeover. hatte dann zwischendurch durch Cameron Grimes diese Bremse und dann auch das Women's Match. War mir halt dann eben auch klar, gut, Raquel verteidigt das. Ember Moon hat den Job gut gemacht, aber mir ist bei dem Match eigentlich mehr aufgefallen im Nachhinein, dass Raquel noch nicht so weit ist wie irgendwas anderes. Ja, und auch in dem Match im Endeffekt tust du alles rein in das Match, was du in nächster Zeit nochmal große Singles-Matches machen könntest mit Karrion Kross. Karrion besiegt sie mehr oder weniger alle. Ja, und jetzt stehst du da halt erstmal so und musst eventuell einen, keine Ahnung, was du jetzt machst mit Karrion Kross. Also selbst ein Bronson Reed oder selbst ein LA Knight oder ein Pablo Escobar, irgendwie wirken alle nicht, irgendwie passt das alles nicht. Ich weiß nicht, Finn Balor soll ja auch weitergehen und hatte man auch irgendwie, ich habe keine Ahnung. Und ich glaube, das ist halt auch das Problem, was sie sich vor diesem Takeover gedacht haben. Wir haben keine Ahnung, was wir mit Karrion Kross jetzt machen. Und deswegen einfach mal alle rein da in die Olga.
Ja.
Kennt ihr noch, das Einzige, was mir noch so Gedanken ist, kennt ihr noch das Championship Scramble Match, was die WWE mal eine Zeit lang hatte? Wo zwei Leute starten und dann, wenn du ein Pinfall oder ein Submission holst, dann bist du der vorläufige Champion und das Match geht 25 Minuten und nach 5 Minuten kommt halt der Dritte rein, nach 10 Minuten der Vierte, nach 15 Minuten der Fünfte. Und dann hat man nochmal 10 Minuten und wer quasi in diesen 25 Minuten den letzten Pin oder die letzte Submission holt, ist dann am Ende der Champion. Hat man mal irgendwie so 2-3 Jahre gemacht und dann gab es auch ein Pay-Per-View. Ich glaube, das war sogar Night of Champions, wo es dann 3 von diesen Championship-Scramble-Matches gab irgendwie. Da ist Chris Jericho auch nach seinem Comeback mal zum ersten Mal Champion geworden.
Ja, das stimmt, ja. Da hat er auch das Match gegen Michaels gehabt, der als Opener, genau, wo er völlig vermöbelt worden ist. Und da hat er sich einen Titel geholt im Main Event. Das war gut.
Genau, ey. Genau. Und irgendwie finde ich, dass das eventuell sogar hier geholfen hätte. Weil dann hättest du eine klare Direction gehabt, eine klare Match-Story, eine Struktur irgendwie. Keine Ahnung. Also wie gesagt, ich kann zu dem Match irgendwie... Schaut dir Battle of Los Angeles von PWG. Die haben ja da so gut wie immer eigentlich ein Freeway als Finale.
Ja.
Und das geht ja auch immer so 20 Minuten Non-Stop-Spots irgendwie. Aber da schaffen die es die auch immer, dass wenigstens ein Spot nach dem anderen kommt. Immer schön flüssig so. Und da irgendwie, ja. Also ich sag mal, ein Highlight-Package von dem Match, was 3 oder 4 Minuten geht, oder sagen wir 5 Minuten geht, ist wahrscheinlich doppelt so gut wie halt das komplette Match so. Weil es dir eigentlich nichts bringt, das komplette Match anzuschauen. Da kannst du auch Highlight-Video von dem Match anschauen. Na, jetzt habe ich es genug zerrissen. Vielleicht bin ich auch zu hart.
Nee, ich verstehe
das voll. Ich habe von Samstag auf Sonntag geschaut irgendwie und weiß nicht. Nicht von Samstag auf Sonntag.
Von Sonntag auf Montag.
Von Sonntag auf Montag geschaut und ich bin ja auch Sonntag geimpft worden. Vielleicht war ich einfach durch die Impfung auch dann eh schon schlecht drauf. Das merke ich manchmal bei Wrestling, auch wenn ich sehr, sehr müde eine Show anschaue, ja, weil ich nachts irgendwie lang wach bleibe, dann gefällt mir plötzlich alles nicht mehr und weißt du, wie ich meine? Also manchmal ist es auch so, aber irgendwie, nee, ich bin mit dieser Show absolut nicht warm geworden. Und das, wo ich jetzt halt letztens echt mehrere richtig gute Wrestling-Shows schauen durfte, hat mich der Takeover schon ziemlich... Er hat mich gar nicht mal enttäuscht, aber irgendwie war der Takeover so Nullingers. So, was wirst du in 2 Wochen noch von diesem Takeover dir in Erinnerung bleiben?
Ja, eher nix, ne?
Das ist halt einfach schade. Aber gut, genug gemeckert. Ich gebe weiter.
Genau. Nicole, wie fandest du das? Bist du da Philly-Seite zwischendrin? Bist du völlig aus dem Häuschen? Gibst du jetzt 10 Punkte wegen dem Match?
Sehr witzig, der Alex heute. Als erstes würde ich mal sagen, haben wir ganz was, das war viel besser als dann der Main Event. Davor gab es nämlich noch Dexter Lumis und Pettengill. Oder wie heißt der? Pettengill? Gill.
Todd Pettengill, die Karate Fighter.
Spielen erstmal mit den Actionfiguren. Dumm nur, dass er dann irgendwann nach, ja, der Liebe gefragt hatte und der Dexter Loomis. Das hat ihm gar nicht gefallen.
Das ist durchaus witzig, diese Story mit Dexter und Indy, muss ich sagen. Ganz gut
das
gemacht.
Das ist vor allen Dingen dann bei der NXT-Wochenshow, er gibt Papi so ein Bild und Papi so und Triple H und ja, Regal stehen so daneben so. Hä? Hä?
Ja. Hä? Zufällig Hä? Kommt Indy und zieht das Ganze.
wieder sehr überdramatisiert, allein wie Triple H dann dauernd geguckt hat und den Kopf immer so, was, was, was? Ja, das ist schon witzig. Ja, zum Match, Karrion Kross tut das halt natürlich nicht gut, das weiß ich nicht, war eine komische Lösung. Also man hätte jemanden raussuchen sollen, der alleine gegen ihn geht. Und eine andere Feder halt, ja, wo er ein bisschen halt den Zerstörer spielen kann. Das, die Promo, die er eigentlich gehalten hat, nach dem Motto, hier Cole, du kannst mich eigentlich mal am Arsch lecken, ich gehe gegen dich und gegen dich und gegen alle und gebt sie mir halt, ist mir scheißegal. Das ist eigentlich der Charakter von ihm, der so auch bei Impact eigentlich rausgekommen ist. Und das hat man auch immer sehr gut kaschiert gehabt, dass er da halt dominieren konnte. Hier hat man es halt aber nicht geschafft, Cross auch in diese Phase zu bekommen, dass er halt auch dominieren konnte. Also konnte man ein paar Moves zeigen und dann flog er eigentlich schon wieder raus. Ganz am Anfang, ja gut, Bailey hat es bestimmt gefallen, dann gab es dann Ding-Dong, ging es dann mal durch die Tür und dann war er halt auch eine Weile lang wieder nicht zu sehen und alle anderen haben dann immer halt ja das Spotfest halt abgehalten, und dann kam er halt wieder mal rein, durfte ein paar Aktionen zeigen, war dann wieder raus und das hätte ich jetzt so nicht erwartet, dass man das Match so aufbaut. Dass Cole und O'Reilly vielleicht auch mal eine Weile lang aufeinander losgehen, hätte ich noch ein bisschen eher erwartet. Das hat man eigentlich aber auch nicht so gezeigt. Und wer jetzt meint, dass O'Reilly mit seinem neuen Gimmick cool ist, das ist er nicht. Bei aller Liebe.
Dass sie jetzt alle angefangen haben, er nur Orange Cassidy darf quasi Cheatsjacken tragen und sonst niemand.
Nein, aber das, ich weiß nicht, das, also so wie er rumläuft und auch und am Mike halt ja redet, ich weiß nicht. Also ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Als er war cool, als er noch in der Era war und so, aber jetzt. Nee, jetzt ist er echt nicht mehr cool. Aber natürlich geil im Ring, also kann man ja nichts sagen. Ich wäre hier eigentlich bei dem Match mitgegangen. Ich habe gedacht, der Bruiser Raid wird eigentlich derjenige sein, der gepinnt wird. War er aber nicht.
Ich dachte Gargano eigentlich, weil es bei allen anderen, die waren eigentlich gut aufgebaut und Gargano hätte es am wenigsten schlimm, wäre es am wenigsten schlimm gewesen.
Ja, weil ich habe gedacht, Bruiser Raid wohl eigentlich. Er so bei NXT ja jetzt auch nicht so, eigentlich auch so das Prinzip Tony Storm ist. Läuft halt.
Aber er verliert kein einziges Match. Er gewinnt jedes Match.
Ja. Hat aber jetzt so nicht die Storys in den Wochenshows eigentlich gehabt, irgendwie so. Ich kann mich jetzt an kein Match, wann war sein letztes Match bei NXT in den Wochenshows?
Vor 2 Wochen hat er das Match gegen.
Ach so, doch. Gegen, ja, doch, doch, ich erinnere mich noch dunkel. Ja, gut, ich gucke halt nicht viele Bruiserweight.
Gegen Bobby Fish.
Fish. War das nicht Logan?
Ja, Logan, Logan hat auch ein Match gegen Fish gehabt, ja. Glaube ich. Logan ist auf, ja, ist egal.
ist eine Wurscht. Ja, wie gesagt, der Aufbau ist komplett falsch. Das waren zu viele Leute, um das, dass man sich darauf konzentrieren kann, was Kurs halt auch eigentlich darstellen soll. Also ich glaube, das große Manko ist halt, dass man gerade auch mit Scarlett versucht, finde ich, das, was ihn in Impact ausgemacht hat, versucht man hier rüber zu transportieren, was aber nicht klappt. Was absolut nicht klappt. Bei Impact war er wirklich eine Macht.
Hat Karrion Kross für dich bei Impact funktioniert?
Ja, absolut. Echt? Absolut. Allein schon die Fehde gegen Eddie Edwards. Ja, also die war schon wunderbar. Und da gab es halt, wie gesagt, da konnte man das gut kaschieren. Also auch Eddie Edwards, die hatten halt auch natürlich Hardcore-Matches. Oder er hat mal Tommy Dreamer halt mal zerstört. Aber da hat das alles als dieses Zerstörer-Gimmick funktioniert. Hier funktioniert das halt irgendwie nicht, weil er eigentlich auch nicht den entsprechenden Gegner hat. Das sind halt alles Wrestler, die diesem Gimmick keine Unterstützung geben können. Es gibt keinen, der halt auch reines Brawling an sich oder ein bisschen Hardcore-mäßig funktionieren kann oder halt auch so eine Matchart selber als Wrestler darstellt. Und Cross ist nun mal so ein bisschen Hardcore, ein bisschen Zerstörer und ein bisschen Brawling und natürlich auch massive natürlich Aktionen auch mal an den Tag legten, irgendwelche Suplexe oder was weiß ich. Und diese In-Ring-Gear, diese beschissene Hose sollte er echt wieder. was soll das sein? Römer-Schitten-Fax. Ja, sowas. Griechische schieß mich tot. Das sieht auch beschissen aus. Und ihm tut's nicht gut, finde ich, dass er Scarlett an seiner Seite hat. Scarlett hat für mich auch anders so funktioniert bei Impact. Die hatte ihre Smoke-Show, ihren eigenen Charakter und beide waren da ja nicht zusammen im TV zu sehen. Weiß nicht. Funktioniert halt nicht.
Ist bei ihr, bei ihm vielleicht auch ein ähnliches Problem wie bei Raquel Gonzalez. Du hast halt dieses Monster-Zerstörer-Dingsbums und es läuft doch irgendwie ganz gut und bam, plötzlich bist du Titelträger, sogar zweimal und plötzlich schauen alle mit der Lupe auf dich. So,
ja, das so und so auch.
Ja, und das halt einfach ja zu so früh und dann alles, was nicht passt, wird halt zweimal, dreimal so viel hingeschaut. Ich glaube, da haben Karrion Kross und Raquel Gonzalez.
Und du darfst nicht vergessen, LA Knight hat genauso darunter gelitten. Bis jetzt, bis er zu dieser Fehde mit Cameron Grimes gekommen ist. Da hat jeder von Anfang an gesagt, bei Impact, und eigentlich kann er doch gar nicht so richtig wresteln, das ist eigentlich der zweite EC3, was will denn der bei NXT? Und jetzt finden ihn alle doch irgendwie ganz cool, weil ja die Story passt endlich für ihn. Und die hat man für Cross und auch für Gonzalez immer noch nicht gefunden. Nee. Es lebt nur manchmal auch von der Story. Und wie gesagt, bei Cross fehlt der Gegenpart auch so ein bisschen Brawling, ein bisschen Zerstörer. Da kannst du keinen Adam Cole, der natürlich einen ganz anderen Wrestling-Stil, kannst du mal machen. Aber du hast ja nur so Leute. Du hast ja mit Gargano und Kyle O'Reilly nur so Leute. Und Pete Dunne. Das kann auf Dauer nicht funktionieren. Das bringt allen irgendwie gar nichts.
Ich glaube auch, dass das das Problem ist an dem Event jetzt wahrscheinlich an sich erstmal, aber auch generell wahrscheinlich gerade bei NXT. Takeover waren halt früher immer so diese Big Match Shows, ne? Du hattest halt immer so diesen Main Event, weiß ich nicht, da kann man jetzt sämtliche Kombinationen nehmen, ne? Aber halt, egal wie die Card war, du hattest halt dann irgendwie trotzdem mindestens einmal oder zweimal sowas wie Ciampa gegen Gargano oder.
Ja, aber die sich auch kräftig auf die Fresse gehauen haben und
genau.
Dann irgendwie halt ein Match fast nur außerhalb vom Ring halt durchgetragen haben.
Genau, und jetzt hast du halt.
Reines Brawling dann halt mit hin.
Und jetzt hast du mit Karrion Kross, mit Raquel Gonzalez zwei Champions, zwei Hauptchampions, weil durch man darf ja auch nicht vergessen, dass die Frauen auch sehr, sehr oft bei Takeover diese Matches hatten, die den Event so hochgehoben haben, ja. Bayley, Sasha, Charlotte, Paige früher noch und so, ne?
Sagen
wir ja alles.
Noch.
Ja, ja, klar. Asuka, also mein Gott, da gibt es ja wirklich noch und nöcher. Und Raquel Gonzalez und Karrion Kross blockieren halt gerade dadurch, dass sie die Titel halten, so ein bisschen überhaupt, dass es diese Big Matches geben kann. Gut, es gab jetzt vielleicht in seltenen Fällen auch mal diese Big Matches im Tag-Team-Bereich. Hast du halt jetzt mit MSK ja auch gerade welche, die zwar sehr, sehr gut sind, also MSK gefällt mir, aber halt auch jetzt irgendwie nichts, wo es da zu diesem Big-Match-Feeling kommen kann, ja, und wenn du da halt irgendwie ein Takeover anschaust, wo im Vornherein schon klar ist, es kann halt irgendwie eigentlich nicht zu einem Big-Match kommen, schwierig, einfach schwierig.
Also Karrion Kross hätte zum Beispiel dieser North American Champion vielleicht eher erstmal zu Gesicht gestanden. Klar. Also dieser Titel kam halt auch zu früh. Dann noch die Verletzung, jetzt kommt er zurück und geändert hat sich da für ihn ja halt auch gar nichts. Und ich bin gespannt, wie lange gewisse Leute eigentlich da bei NXT noch bleiben. Und wer eigentlich mal bitte irgendwann auch mal nachkommt. Das ist genauso wie bei den Frauen auch. NXT hat mittlerweile schon das Problem, nicht so viele Leute in den Startlöchern zu haben, gerade auch was bei den Männern betrifft. Wie lange willst du Adam Cole noch da lassen? Wie lange willst du O'Reilly noch da lassen? Wie lange willst du Pete Dunne und Gargano? Was weiß ich? Wie lange willst du die noch da lassen? Die nächsten 5 Jahre?
Ja, du hattest halt früher in der NXT immer einen natürlichen Prozess. Jemand ist debütiert. Wenn er heiß war, hat er ein paar Matches gewonnen. Wenn er heiß genug war, hat man ihn ein Titelmatch geschickt. Dann hat er den Titel gewonnen. Und die Person, von der er den Titel gewonnen hat, hat vielleicht noch ein Rückmatch bekommen. Ja, hat das das war's dann. Und dann war die Person weg, weil sie im Main Roster war. Und dadurch hattest du wieder einen natürlichen Platz, sage ich jetzt mal, von unten für den nächsten Challenger. Dann hast du ein halbes bis ein Jahr den Titel gehabt. Und dann kam das The Next Big Thing, was dich den Titel abgenommen hat. Und dann bist du halt ins Main-Roster gekommen und immer so weiter.
Weil ich sag mal, bei Karrion Kross ist mir halt irgendwann mal auch eingefallen, deswegen habe ich vorhin noch diesen Spot mit Dexter Lumis halt angesprochen. Dexter Lumis ist halt vom Aussehen her genauso eigentlich so ein Powerhouse. Ich verstehe halt auch nicht, wie gesagt, dieser North American Champion oder halt erstmal nur eine Story mit Lumis und Karrion Kross.
Ja.
Das würde halt passen und Lumis ist der Einzige, der, glaube ich, da mitgehen kann. Weil, gut, Killian Dane, aber Killian Dane spielt halt keinerlei Rolle halt dann auch so.
Ja.
Das ist.
Also, man merkt, wir sind noch ein bisschen am Puzzeln, was die Zukunft angeht. Aber gut, da müssen wir uns vielleicht doch einfach überraschen lassen. Wirklich über, ich glaube, das ist auch ein großes Problem bei dem Event, wirklich überrascht. Hat mich bei dem Event eigentlich gar nichts. Das Einzige, was mich überrascht hat, mich eher negativ überrascht. Schwierig dann einfach. Aber ja, bevor wir uns jetzt weiter im Kreis drehen.
Ist halt in der Haus. Ich habe es mir halt dann jetzt irgendwann so halt zurechtgelegt. Es war, wisst ihr, wie bei Impact. Impact hat ja auch zwischen den großen Pay-Per-Views immer so diese kleinen Events, so wie jetzt Against All Odds. Dass du halt der, da immer.
Größer war.
Bravo, ich mache Werbung für Impact. Yeah. Demnächst gibt es wieder Podcast. Nein, aber das dient halt dann dazu, Stories noch ein bisschen mehr Platz zu geben, wie jetzt bei Sayali und Martinez. Und vielleicht ein bisschen den höheren Standard halt gegenüber der Wochenshow halt zu geben. Und ich glaube, ich vermute, dass man das bei NXT halt auch hier mit diesem Event halt so tun wollte. Aber dass wir natürlich was ganz anderes gewohnt sind, wissen die auch. Und ich glaube, ich habe nur irgendwie mitgekriegt im Internet, dass halt ziemlich viele rumgemotzt haben, dass Triple H rumgemotzt hat in seinem Videocall. Anscheinend irgendwie gesagt haben soll. Ich weiß es aber nicht. Wenn es einer gehört hat, kann er sehr gerne mal drunter schreiben in den Kommentaren. Ihr dürft ruhig die Kommentare nutzen. Also die sehen immer leer aus. Also ihr dürft ruhig was reinschreiben und so. Die uns zuhören, dass er natürlich schon immer anscheinend auch über die Fans halt rumgemotzt hat. Ja. Was er da genau gesagt hat, weiß ich aber nicht. Ich habe dann irgendwann gedacht, ich habe keinen Bock, mir das alles irgendwie durchzulegen.
Ja, das habe ich, das kann ich sogar sagen. Ich habe es vorhin nicht erst gelesen. Muss ich sagen, eine ziemlich dumme Aussage von Triple H, wenn sie wirklich so gefallen ist. Ich habe es nur in Deutsch gelesen. Er meinte wohl, weil die Fans halt auch immer wieder auf Logiklöcher in Storylines darauf hingewiesen haben und quasi, wenn man mal einfach mal drüber nachdenkt, machen halt gewisse Stories einfach keinen Sinn. Und Triple H meint halt nur so, ja, naja, wenn ihr immer auf solche Kleinigkeiten achtet und euch halt auch nicht aufs Wrestling drauf einlasst und einfach mal über solche Sachen hinwegseht, dann seid ihr quasi falsch aufgehoben quasi. Also wenn ihr irgendwie mal nachdenkt über das Produkt, dann ist halt einfach dumm, wenn ihr einfach mal wirklich ein bisschen mit bei der Sache bist. Wenn du einfach aufpasst beim Wrestling, bist du quasi falsch bei der WWE. Das ist so die Kernaussage.
Das ist natürlich auch nicht gerade sehr gescheit halt. Ne, dass Logiklöcher oder dass man auch was nicht stimmen kann, das weiß man ja. Das sieht man ja auch in Filmen oder in Serien. Wenn ich mich damit beschäftigen würde, brauchte ich auch keinen Film oder Serie gucken. Dass das vorkommt, ist auch logisch. Kann man auch bei manchen Sachen drüber hinwegsehen. Bei manchen Sachen sind sie aber dann vielleicht so groß und auch so relevant, dass man sagt, ey, das war jetzt schon ein bisschen dumm von euch. Da kann er halt nicht so dann so einen Spruch bringen. Naja, gut, was soll ich.
Ich weiß nicht, wieso er so dünnhäutig ist. Eigentlich ist das doch gewohnt. Er ist lange genug im Business. Also.
Ja, vielleicht hat er auch einen schlechten Tag gehabt oder wurde wir auch gerade geimpft.
Ja, ich glaube, der hat einfach gecheckt, ja. Ich glaube, der Takeover war nichts. Und dann gehst du halt übelst die defensive Haltung, um da noch irgendwie deinen Arsch zu retten.
Ja gut, ich meine, wenn man überlegt, jetzt der In Your House Pay-Per-View 2020, das war ja noch allein Io Shirai gegen Charlotte Flair und Rhea Ripley. Ja. Mhm. Da hattest du aber auch schon Karrion Kross gegen Ciampa gehabt, Adam Cole gegen Velvet Dream noch, Keith Lee gegen Gargano habe ich mir nämlich noch die Karte angeguckt.
Ja, putzte mal. Ja.
Finn Balor gegen Damian Priest. Und dann noch, was sehr gut war, Mia Jim, Shotzi Blackheart. Und noch Tegan Nox gegen Candice LeRae, Dakota Kai und Gonzalez. So. Ja. Das ist jetzt, wenn man Triple H mal so im Videokonferenz-Call mal so ancallen kann, hier. Alter, guck dir die Card an und dann, ja. Dann weißt du, warum vielleicht doch so viele gesagt haben, ey, das war jetzt nicht so gut, es war nicht schlecht, aber es ist natürlich für das, dass wir so vielleicht doch verwöhnt sind oder was anderes auch gewohnt sind von NXT, war das halt eine Nummer kleiner als sonst. Und das ist ganz eindeutig. Und muss auch ich zugeben, es war okay, aber mir wird wahrscheinlich nur die Story von, weil sie mir gefallen hat, von Martinez und Sayeli und das noch mit LA Knight und Cameron Grimes im Kopf bleiben, aber von den Matches an sich wird mir da jetzt auch, dafür gucke ich viel zu lang Wrestling und gucke auch so viel Wrestling, es gibt fast kaum noch großartige Matches, wo man sich gewisse Sachen noch im Kopf behält halt, weil man die auch einmal sieht und dann, ne, ist es auch irgendwann wieder weg. Also von daher muss man hier sagen, war nett, war okay. Was aber halt cool ist, es ist halt ein Event, den man schnell durchgucken kann, weil es sind nur 5 Matches. Man hätte den Main Event und das Leiter Match noch ein bisschen kürzen können. Und vielleicht, wie immer, sag ich ja, den Mädels noch dazu geben können. Und dann wäre gut gewesen. Aber ich geb jetzt einfach mal die Bewertung ab von 6,5.
Okay, bevor Philly dran ist, gehe ich noch ganz kurz meinen Senf. Ich glaube, NXT hat sich hier wirklich einen Gefallen getan und gesagt, es ist kein Takeover, das ist nur eine Special Weekly. Wenn du so eine Dienstagabend so eine Weekly raushaust mit den Matches, wäre es cool gewesen. Da hätten wir halt ein Match abgekürzt oder zwei, damit man auf diese anderthalb Stunden kommt. Dann hättest du gesagt, das war eine geile Weekly, eine geile Special Weekly. Ich habe Bock, ich freue mich jetzt auf den nächsten Takeover-Event dann im August. Da hätte man mehr draus machen können. Hier als das Ding als Takeover wirklich zu verkaufen, hätte ich so nicht gemacht. Was ich noch kurz sagen möchte, war aber schon am Anfang, weil man hat das alte Intro von damals benutzt, nur als neu geupgradet quasi, also man hat so eine Mischung aus alt und neu eingespielt. Das war, hat schon alles seinen Charme gehabt. Todd Pettengill damals ist halt natürlich bekannt als WWF-Gesicht damals, der die In-Your-House-Shows gemacht hat. Am Anfang auch kam durch die blaue Tür, durch die dann Karrion Kross noch geflogen ist. Das hatte schon alles so ein besonderes Feeling, hat mir auch alles gut gefallen, aber ich denke, man sollte sich hier wirklich eher drauf besinnen, das Ding als wirklich als Special Weekly zu bringen, wie man es auch mit, ich glaube, Halloween Havoc hat man es ja auch gemacht, das Ding als Special Weekly zu machen und nicht als Takeover-Event, gerade wenn du jetzt zum SummerSlam was Größeres machen willst. Ich denke, der Takeover beim SummerSlam wird richtig abliefern. Da würde ich behaupten, entweder gibt es das Singles-Match zwischen Karrion Kross und Adam Cole oder das Singles-Match zwischen Karrion Kross und Kyle O'Reilly. Einen von beiden wird es dann machen und es wird besser. Und noch ganz kurz zu Karrion Kross. Ich fand die Matches gegen Baylor, die waren sehr stark. Aber das lag halt eher an Baylor und nicht an Kross. Aber Baylor hat ihn halt gut aussehen lassen. Aber wie ich das gesagt habe, Kyle O'Reilly, Adam Cole, Pete Dunne, Gargano sind alle die falschen Gegner. Karrion Kross ist eher gemacht für Main-Roster. Da gibt es auch die passenden Gegner für ihn und für NXT. Da passt er für mich überhaupt nicht rein. McIntyre hat für mich auch nicht zu NXT gepasst. Der war einfach zu groß, einfach auch von seiner Art zu wrestlen. Er kann mit solchen Leuten wrestlen, ja, aber er passt halt doch einfach besser ins Main Roster, das sieht man ja jetzt. Und ja, das war es jetzt noch zu mir von dem Event und jetzt kann doch Phil jetzt sein Fazit geben und ich gebe.
Und deine Werte.
Ja, ich mache. Ich lasse erstmal den Phil jetzt hier ran.
Na gut.
Ja, also ich fand es eigentlich ganz interessant, dass also das, was ich mir nach dem Event gedacht habe, war halt dann wirklich auch so, puh, also bis zum nächsten Takeover muss ich bei NXT vielleicht doch das ein oder andere verändern oder muss ein paar andere Wege gehen, damit das wieder besser wird. Und dann kam ja noch William Regal irgendwie so aus dem Nichts.
Ja, das haben wir ja vergessen. Ne?
Und kündigt halt Veränderungen für die nächste Zeit an. Und ihr wisst wahrscheinlich jetzt schon mehr, wenn ihr den Podcast hört. Aber für uns ist das heute Abend. In ein paar Stunden geht dann die Ausgabe los. Ja, da werde ich morgen dann doch mal lesen. Ich hoffe, dass das nicht so einem...
Sollen wir dich schon spoilern? Wir haben uns schon... Es steht schon fest, was es ist.
Naja, ob es jetzt safe ist, also kann man ja sagen.
Ja, doch.
Triple H möchte Samoa Joe zurückholen. Es soll angeblich
Samoa Joe sein. Der ist schon da.
Ja, aber wie gesagt, das sind immer diese Dirt Sheets, da wird immer viel geschrieben und dann denken wir, geil, Samoa Joe kommt und dann kommt er nicht und dann kommt halt, ich nicht, wie dann kommt Teddy Long und macht Tag Team
Play. Holla.
Ja, aber gut, Action. Ich sag mal so, Samoa Joe gegen Karrion Kross.
Nein, der
kann
soll.
Kann man natürlich.
Er soll als Regal kommen. Oh Gott. Weil Samoa Joe hat immer noch nicht die Freigabe von den Ärzten wegen den Gehirnerschütterungen.
Ja.
Okay. So stand halt in den News. Gut, aber warum Regal überhaupt gehen soll, ich will eigentlich nicht, dass Regal geht. Weil ihm anscheinend alle auf der Nase rumtanzen, will er vielleicht, entweder holt er sich einen Enforcer, der dann irgendwie die Bude aufräumt und sagt, hey, so geht's nicht. Oder aber er sagt, ich hab keinen Bock mehr, soll jemand anders da machen. Leckt mich am Arsch, ich kündige.
Das heißt, alle, die Weekly heute anschauen, was passiert. Es bleibt spannend.
So ungefähr.
Ja, jetzt, wo ich das gehört habe, bin ich eigentlich weniger gehypt für den Arsch. Na gut. Ich glaube, wir haben... selten so oft und so wiederholt ein Fazit gezogen während dem Podcast schon wie heute. Deswegen brauche ich eigentlich gar nicht mehr so viel zu dem Event sagen. Ich glaube, ich habe eigentlich alles gesagt. Es ist einfach nichts hängen geblieben bei mir. Und ich bin mir sicher, dass ich auch schon schlechtere Events besser bewertet habe, weil halt irgendwie ein oder zwei Sachen dabei waren, die halt irgendwie wichtig waren fürs Produkt oder wo sich irgendwas entwickelt hat. Im Endeffekt sind zwei Entwicklungen, die aber eher niedriger in der Karte angesehen ist. Das eine ist die Entwicklung mit LA Knight, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und da bin ich jetzt auch nicht so derjenige, der dann sagt, so ja, aber jetzt, wenn ich genau darüber nachdenke, ist es ja gut, dass ich es scheiße finde, dass der hier gewonnen hat, sondern ich finde es dann halt einfach scheiße. Mir ist es so wurscht,
Dummy,
wer da Face, wer da Heel ist. Das hätte auch Cameron Grimes als Heel und LA Knight als Face worken können, dann hätte trotzdem Cameron Grimes als Heel für mich gewinnen sollen. Einfach von der Story her. Die andere Entwicklung ist halt das Ding mit dieser Xin Ling, Xia Ling, ach, ihr wisst, wen ich meine. Wie Alex schon so
Xia
schön gesagt hat, das The Ring
Li,
Girl, Mai Ying. Ja, jetzt wollte ich
Mai Ying.
zwischen Mai Ying und Xia Li wollte ich irgendwie eine Mischung machen. Ja, das sind so die beiden Sachen, die vielleicht irgendwas für die Zukunft, für die nahe Zukunft leicht verändern werden, aber halt jetzt auch irgendwie entweder in eine meiner Meinung nach nicht gute Richtung oder halt in eine Richtung, wo es jetzt ja ich noch nicht so viel sehe oder mir nicht so viel vorstellen kann. Ich fand tatsächlich das meiste halt irgendwie so solide, vom Wrestlerischen her war halt bis auf jetzt ein Match jetzt irgendwie keine krassen Ausreißer nach unten. Aber sind wir mal ganz ehrlich, es gab halt kein gutes Match auf der Card. Und das über ein NXT Takeover zu sagen zu müssen, ist halt schon sehr, sehr hart. Ich habe jetzt dann mal so meine Rechnung gemacht. Ich habe gedacht, okay, also 7 Punkte wäre ja so solide und ich war immer unterhalten. Dann war es das halt eben nicht, dass ich immer unterhalten wurde. Dann habe ich jetzt schon mal einen halben Punkt abgezogen. Dann war ich halt auch bei 6,5 wie die Nick. Ja, und dann habe ich halt eben dafür, dass man mit Cameron Grimes einfach was versaut hat, was mir den Event noch gut gemacht hätte, nochmal einen Punkt abgezogen. Dann war ich bei 6. Und dann habe ich mich eigentlich mit 6 Punkten angefreundet. Und jetzt gerade noch
Oh
mal bei dem
oh.
Talken. Es ist halt, also du musst es erstmal schaffen, ein Main Event mit der Besetzung so dermaßen zu vergeigen, also dass da halt auch irgendwie in einer knappen halben Stunde auch wenig Gescheites dabei war. Und ich glaube, das muss jetzt einfach mal von mir aus ein Denkzettel an NXT werden, weil es hat mir einfach absolut gar nicht gefallen. Und warum soll ich mehr Punkte geben, wenn es mir mal überhaupt nicht gefallen hat? NXT Takeovers sind für mich immer Punktegarantien, ja, also auf Dauer gesehen, also viele wissen ja, dass ich ja auch AEW sehr gerne sehe, ja, aber auf Dauer gesehen, vom Durchschnitt her, sind Takeovers eigentlich auch besser als AEW Pay-Per-Views, in dem Sinne, dass AEW Pay-Per-Views ja oftmals klare Ausfälle nach unten hatten und NXT Takeovers eben nicht, aber das war schon, ja, also mir hat es absolut nicht gefallen und es ist einfach eine Show, finde ich, zum Vergessen. Da ist auch wirklich nichts ist da. Tut mir echt leid. Ich gebe immer ungerne wenig Punkte bei WWE oder NXT, weil man danach immer zerrissen wird als irgendein Hater oder Fanboy. Aber das war nichts. Deswegen muss ich echt 5,5 Punkte geben.
Ja, ist doch völlig in Ordnung. Das sieht man doch ein bisschen objektiver betrachtet und nicht aus der Fanboy-Sicht. Also, ihr beiden merkt euch mal eure Worte auf jeden Fall, weil wir werden auf jeden Fall den SummerSlam-Takeover auch wieder zusammen reviewen, einfach um zu gucken, was hat sich in der Zeit geändert und ob ihr jetzt dann zufriedener seid. Mal schauen. Fehlen noch meine Punkte. Ich gebe jetzt nicht ganz so wenig. Ich habe jetzt geschwankt zwischen 6 und 6,5, jetzt wo wir so ein bisschen drüber gesprochen haben. Und ich habe mir den Main Event vorhin auch nochmal angeguckt. Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt einfach bei Philly und sage jetzt auch mal, ich gebe jetzt einfach mal auch nur 6 Punkte, weil man, du hattest eh nur 5 Matches. Ich fand den Opener, hat mir gut gefallen, der war in Ordnung, aber eben dieser Main Event, ich habe mir echt viel versprochen davon mit der Besetzung. Da geht es mir echt wie Philly, aber dann halt, was dann bei rumgekommen ist, das war halt dann einfach zu wenig. Und dazu hast du noch ein schlechtes Xia Li-Match und LA Knight, Cameron Grimes hat auch leider für mich nicht so abgeliefert, wie erhofft. Und da war Potenzial da. Die Card sah optisch auch gut aus, wenn du so geguckt hast. Große Namen drauf, aber hat halt leider nicht abgeliefert. Und dann würde ich auch mal sagen, geben wir mal einen Denkzettel und hauen da mal einfach mal nur 6 Punkte drauf. Das reicht auch. Mehr hat es auch nicht verdient. Die Cage-Match-Wertung momentan bei 6,27. Würde ich jetzt mal überhaupt...
6,73.
Ich habe vorhin, ich kann mal die Seite aktualisieren. Doch, tatsächlich hat sich verbessert. 6,73 inzwischen. Aber das ist ja auch in Nuancen. Ich würde jetzt mal, auch ohne nachzugucken, ist das schlechteste Takeover-Event von den Punkten her. Auch zu Recht.
Wahrscheinlich, ja.
Ich glaube, das niedrigste war, glaube ich, habe ich mal geguckt, vor ein paar Wochen mal, waren es, glaube ich, 7,2 oder so, vielleicht das schlechteste Takeover, also das mit 6,73 jetzt eigentlich deutlich drunter, also es kann nur besser werden und ich denke mal, NXT wird sich da auch wieder besinnen und war für die auch ein Denkzettel und wenn so viel negatives Feedback zu einer Show bekommt, der NXT eigentlich eher selten oder eigentlich gar nicht bisher über die letzten 4-5 Jahre und ja, ich denke mal, der nächste Takeover, der wird wieder besser abliefern und da wird man auch wieder mehr Story reinpacken und sich mal auf einfach mal auf die Storys eben besinnen und auf gute Matches und nicht einfach nur Leute, macht mal und macht mal ein paar schöne Spots, das sieht gut aus und es reicht den Fans. Nee, es reicht den Fans nämlich nicht. So funktioniert Wrestling nämlich auch nicht. Gerade bei NXT, die können es deutlich besser und wenn wir es ja vorhin mal hatten, eben auf die alten Takeover angesprochen, ich habe nämlich ein neues Wrestling-Projekt am Laufen. Ich gucke mir gerade alle Takeover an und wenn ich mal den Charme und das Booking von damals angucke im Vergleich mit dem Event jetzt, da liegen halt einfach die Welten dazwischen, gerade immer der Aufbau zu den Main-Events oder eben auch zu den Damen-Matches war meistens der Co-Main-Event und dann eben, wie jetzt, ich bin jetzt bei 2015 gerade gewesen, also Zane gegen Owens war unfassbar gut aufgebaut, auch Neville gegen Zane damals, so viel Story drin, so geiler Match-Story gewesen von den beiden, also wirklich liegen Welten dazwischen und auf das muss sich NXT mal wieder besinnen und nicht nur hier Spot. Dann würde ich sagen, Philly, du bekommst heute mal die Schlussworte, auch mit Hinsicht auf deine eigene Werbung. Ich mache jetzt einfach mal den Beginn und mache Werbung fürs WTR. Ihr könnt uns natürlich... Alles okay, Nicole?
Was? Ja, wieso?
Was so ein tiefer Schluck?
An meinem Schluck Bier verschluckt.
Achso, okay.
Schwarzbierig, weißt du, so.
Gut. Lass dich nicht stören dabei. Ich mache kurz ein bisschen WTR-Werbung. Eure Anlaufstelle für uns ist natürlich hauptsächlich unsere Internetseite wrestling-talk.de. Philly, auch mal merken, da gehört kein Radio mit rein. Da sind alle neuen Podcasts von uns verlinkt. Natürlich haben wir auch Social Media. Den Twitter-Account hat Nicole komplett in der Hand, also könnt ihr da gerne mal was twitchen.
Der Matze ab und zu aber auch. Also.
Matze hat auch ab und zu, der twitcht ja. Auch ab und zu mal, aber hauptsächlich ist es Nicole, der könnt da gerne was twitchen. Kommt in unsere Facebook-Diskussionsgruppe, da können wir uns auch gerne ein bisschen austauschen über aktuelle News etc. Auch hier könnt ihr ein bisschen Feedback geben. Unseren YouTube-Kanal gerne abonnieren, die Glocke anmachen, damit ihr auch immer informiert wird. Natürlich der Twitch-Kanal Matze OES. Hier sind wir so oft es geht live. Da Gruß an Jan, der nimmt uns hier auf, der schaltet uns auch immer live, der ist dafür zuständig. Und ansonsten, was steht jetzt im WTR noch an? Gerade eben ist New Japan Dominion veröffentlicht worden mit Sven, Chris und mir. WWE Hell in a Cell wird es eine Review geben. Willi kommt mit seinem Clubhaus. Nicole, du wirst wahrscheinlich mit Sven noch was mit Impact Against All Odds machen.
Nö, wir machen ja immer nur die...
Was? Kein Impact?
Wir machen nur die 4 großen Events. Das ist kein großer Event.
Ich dachte, ihr macht alle. Na gut,
so nee, ein nee,
Thema
nee.
Wie Impact-Podcast-Erfolge. Auf jeden Fall. Ihr bekommt auf jeden Fall gutes Material. Wir haben jetzt auch noch eine Wissen macht auch Team Edition gemacht. Habe ich übrigens gewonnen mit meinem Team. Spoiler. Nee, es kommt auf jeden Fall einiges an Material von uns für euch. Da wird es nicht langweilig. Also immer schön am Ball bleiben. Und damit mache ich jetzt mal hier Feierabend. Ich gucke Fußball und sage, mach's gut und auf Wiederhören. Jetzt ist die Nicole dran.
Na gut, dann sage ich heute mal eins, liebe Leute. Habe ich ja vorhin schon gesagt, die Kommentatorenspalten sind dafür da, dass man sich an die Tastatur setzt und dann ja, was reinschreibt. Also wir wären auch daran interessiert, dass ihr uns selber mal sagt, wie fandet ihr den Event, welches Match fandet ihr gut oder nicht oder was wir für einen Shit eigentlich labern oder auch nicht. Dann würde ich gern noch mal kurz für einen anderen Podcast Werbung machen. Es ist, ja, der Abgestaubt-Podcast mit unserem Pumper der Herzen und mit dem Chris, der jetzt auch bei New Japan dabei ist. Ja, klickt doch da auch mal auf Twitter rein und folgt uns. Da kriegt ihr dann auch immer schön mit, was die beiden sich so immer abgedacht haben.
Abgedacht? Naja.
Ein neues Format abgedacht. Keine Ahnung, was sie da draus machen würden. Ja, es gibt abgekämpft, abgestaubt, sonstige Dinge, Gameboy, Advent oder solche Retro-Sachen. Also, wer ein bisschen nerdig unterwegs ist, ist eigentlich hier ganz gut aufgehoben bei abgestaubt. Und ja, würde uns freuen, hier ein bisschen mehr Follower und auch Kommentare auch hier bekommen zu können. Ja, und dann wie immer, bleibt alle fit und bleibt gesund und stabil und bis demnächst.
Ja, dann mache ich noch. Schaue in nächster Zeit wahrscheinlich viel Europameisterschaft. So langsam pendelt sich dann auch mein Arbeitsleben aus. Dann beginnt bei mir das Große auf der faulen Haut sitzen. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. MWF läuft natürlich auch noch weiterhin. Der Cyrus, den Nick ja, glaube ich, auch irgendwie irgendwo erkennt, so Frankfurter, der steigt jetzt auch wieder ein, freut mich. Wieder einer mehr. Jetzt gerade mit Europameisterschaft und gutem Wetter ist das manchmal ein bisschen stockig in der MWF, aber da versuchen wir mal wieder ein bisschen Power zu geben, ne? Also bei unserer Fantasy-Wrestling-Liga, wenn ihr da mal Bock habt reinzuschauen, dann geht einfach auf unsere Forum-Seite und ja, bei den Beiträgen von der MWF könnt ihr euch dann schon mal alles so anschauen. Und wenn ihr da mitmachen wollt, dann schreibt mir einfach unter Philly Dornfelder auf Facebook oder meldet euch einfach im Forum an und schreibt da oder bei unserer Wrestling Talk Radio Diskussionsgruppe auf Facebook kann man natürlich auch schreiben. Und. Ja, so langsam geht auch meine E-Sports-Saison und damit wahrscheinlich auch fürs Erste meine Karriere zu Ende, weil ich in Afrika das nicht mehr weitermachen werde. Das ist einfach zu zeitintensiv und auch im Internet schwierig. Führe immer noch die Meisterschaft an. Letztes Rennen wieder gewonnen. Läuft richtig gut. Wenn ihr da mal mitschauen wollt, wenn euch das interessiert, F1 Esports, das ist die UPRL, die United Phoenix Racing League, auf YouTube und auf Twitch kann man da reinschauen. Und mein Gamer-Handle auf der PlayStation 4 ist If I Lay Here. Genau, einfach mal ja, Freundschaft da lassen. Wir spielen auch in letzter Zeit wieder in großen Runden viel Fall Guys. Auch sehr, sehr witzig. Und ja, dann sonst einfach bei der United Phoenix Racing League Abonnement da lassen und dann kann man auch zuschauen, wie ich mich vielleicht ja, die Meisterschaft hole. Diese Woche ist Holland dran, ja, meine Heimatstrecke. Und ja, dann sage ich Olla und das nächste Mal hören wir uns dann vielleicht, wenn Holland Europameister ist. Dann sage ich mal mit dieser Bold Prediction würde ich mal sagen, danke fürs Zuhören, bleibt nett zueinander und schaut Wrestling und vor allem bleibt gesund, jetzt haben wir es ja bald geschafft. Also, Olla und tschüss.